dran. Hallo, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Das ist wieder den ersten Vortrag, die aktuelle ökonomische Lage hier auf der Konferenz darstellen kann. Das war mir in der Auswahl wieder mal ein bisschen schwierig. Es gibt ja einmal einen kurzen allgemeinen Überblick und dann sozusagen auch einen Schwerpunkt, wie man jetzt betrachtet. Das ist mal letztendlich geworden eine gewisse Aufgliederung und Analyse der Zahlen der Arbeits- und Erwerbslosigkeit vorzunehmen. Dafür habe ich mich entschieden. Ich hoffe, es wird dann interessieren. Im letzten Jahr hatten wir ja insbesondere die Lage in der DDR als Hauptaspekt, die Dinge da, die Struktur, die ökonomische mal zu analysieren und diesmal eben die Erwerbslosigkeit. Im ersten Teil werde ich aber auch noch ein paar andere Aspekte hier ansprechen. Wenn Fragen sind oder auch Diskussionen, kann es von mir aus jederzeit sozusagen dazwischen gemacht werden. So haben wir es eigentlich immer gehandhabt. In den anderen Vorträgen ist ja oft das so ein bisschen getrennt, naturgemäß, dass erst das Referat ist und dann die Diskussion. Bei mir können wir es gerne auch so machen, dass wir eben zwischendurch gleich einhaken oder dann natürlich auch hinterher. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, wer den Plan gemacht hat, 2,5 Stunden, ich bin mal gespannt, so viel habe ich glaube ich nicht mitgebracht, aber manchmal verschätzt man sich ja auch mit der Diskussion. Ja gut, das denke ich, werde ich dann wohl schaffen. So, wir haben ein paar Eckdaten erstmal zur Gesamtentwicklung der wirtschaftlichen Situation, das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, schon oft genug erwähnt, aber ich sage es immer noch wieder dazu, ist natürlich eine Zahl, die gewisse Mängel hat. Es gibt keine Institute, die wir selbst betreiben können, um bessere Daten, genauere zu ermitteln. Gleichwohl ist sie natürlich ein gewisser Ausdruck von Tendenzen und wird insofern von mir verwendet, wie dann später auch die Arbeitslosenstatistik, eben auch, weil es keine anderen Daten entsprechend gibt, die man hernehmen könnte, die sozusagen von fortschrittlichen Wissenschaftlern selbst erhoben werden. Also das Bruttoinlandsprodukt, gleichgesetzt mit der Gesamtwirtschaftsleistung in Deutschland, im Jahr 2016 erneut gestiegen um 1,9%. Das entspricht momentan auch der Entwicklung der gesamten EU bzw. der Euro-Länder. Da gibt es momentan keine großen Unterschiede. Es war ja viele Jahre nach dem Ausbruch der Krise 2008 so, dass das deutsche Kapital sich stark abgehoben hat. Das ist momentan sozusagen auf den unterschiedlichen Niveaus, die das natürlich immer noch hat, ist das jetzt gleichlaufend in 2016 gewesen. Das heißt, die Gesamt-EU und die Euro-Länder sind knapp über dem Niveau von 2008, haben sich sozusagen mit viel Mühe und den entsprechenden Folgen da wieder auf das Niveau, was sie vor der Krise hatten, hochgearbeitet. Während Deutschland als einziges Land, klar, das ist, denke ich, in der Runde soweit bekannt, klar davon abhebt und jetzt sich 8% von der Wirtschaftsleistung über dem Stand von 2008 bewegt. Der Export, das ist ja die große Stärke des deutschen Kapitals, des deutschen Imperialismus. Der Export ist um weitere 1,1% gestiegen in 2016 und damit gibt es einen Exportüberschuss in Geldwert von 252 Milliarden. Das heißt, es sind um 252 Milliarden mehr Waren aus Deutschland exportiert worden als importiert. Also dieser massive Überschuss, der dazu ganz vielen negativen Wirkungen innerhalb von Europa und auch weltweit führt, ist unverändert, ist sogar noch weiter gewachsen. 8% der Wirtschaftsleistung ist sozusagen das, was man da als Überschuss hat und das geht natürlich zwangsläufig zulasten der Konkurrenz. Das Ganze hier nochmal über den Zeitraum von 10 Jahren, also vom unmittelbaren Beginn vor der Krise 2007 bis eben aktuell. Die schwarze Kurve ist das Bruttoinlandsprodukt. Wenn man also beginnt hier bei dem Niveau, also 100 wäre dann 2006 gewesen, bei dem Niveau von 103%, ist hier der entsprechende bekannte deutliche Rückgang, der größte Rückgang der Nachkriegsgeschichte sozusagen in 2009 gewesen und seitdem ein stetiger Anstieg und die rote Kurve dann hier nochmal im Vergleich dazu oder ergänzend die Beschäftigung. Beschäftigung ist natürlich auch ein schwammiger Begriff, ist klar. Also die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen ist hier. Die geht eben dann auch hier 2006 waren es der Wert von 2006 mit 100% gesetzt und es gibt einen entsprechenden Anstieg auch hier bis mittlerweile 109%. Es ist also Tatsache, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen sich erhöht hat. Das müssen keine Vollzeitstellen sein, da gibt es auch Teilzeitstellen, alles die verschiedenen Formen, wie sie bekannt sind. Das Kriterium ist nur, dass sozusagen es kein 450-Euro-Job oder so gibt, sondern eben entsprechend sozialversicherungspflichtige Stelle. Das heißt, die Beschäftigung ist mit dem Anstieg der Gesamtwirtschaftsleistung auch gestiegen, aber natürlich weniger. Also die Gesamtwirtschaftsleistung, da kommt sozusagen dann der Produktivitätsfortschritt auch wieder mit dazu, der natürlich dazu führt, dass die Gesamtleistung stärker steigt als die Beschäftigung. Weil die gleiche Arbeitszeit immer mehr geleistet wird. Achso, das haben wir schon. So, dann wollte ich einen kurzen Ausflug machen zu den Monopolen. Die Grafik selber braucht ihr nicht verstehen, das ist jetzt mehr so ein Zwischenbild, also nicht verwirren lassen. Ja. Das ist mehr so die Darstellung, wie manche bürgerliche Ökonomie dann die Sachen versucht zu erklären. Es gibt ja bestimmte Teile der deutschen Monopolkapitals, die im Moment auch schwächeln, so wie es immer Teile gibt, denen die Situation schlechter ist für sie. Und da wollte ich jetzt insbesondere mal auf die Banken und die Energiemonopole eingehen, weil das die zwei Hauptgruppen sind, die im Moment im deutschen Kapital da am stärksten auffallen als sozusagen mit einer Abwärtstendenz. Insgesamt, ich habe jetzt dann, das mache ich normalerweise nicht so häufig, Börsenkurse hergenommen als Indizien. Das ist natürlich in gewissem Umfang so eine Sache, aber ich denke schon, dass für das, was jetzt hier dargestellt werden soll, die Börsenkurse einen gewissen Ausdruck doch eine eindeutige Tendenz ausdrücken. Insofern habe ich das mal gemacht. Damit soll jetzt nicht gesagt werden, dass man alles, was ökonomisch passiert an Börsenkursen, immer gleich einfach ablesen kann. Das wäre jetzt also ein Zeitraum von 10 Jahren. Das ist der deutsche Aktienindex, also die Summe der 30 größten deutschen Monopole, soweit sie an den Börsen entsprechend gehandelt werden, ihren Aktien. Und auch das Bild ist sicherlich grundsätzlich bekannt. Es gibt also hier ein gewisses Niveau, wo man herkommt, vor 10 Jahren, an den Absturz aufgrund der entsprechenden weltweiten Wirtschaftskrise oder fast weltweiten und dann entsprechend jetzt wieder einen relativ kontinuierlichen Anstieg. Davon eben abheben tut sich einmal der Bankensektor. Die Deutsche Bank befand sich vor 10 Jahren mit ihrem Börsenkurs entsprechend hier und die Entwicklung ist da drastisch dann nach unten gegangen. Das heißt, das Kapital, was dort in der Deutschen Bank existiert, hat massiv an Wert verloren, weil die Gewinne eben nicht mehr so realisiert worden sind wie zu einem früheren Zeitpunkt. Und das ist ja die maßgebliche Größe, die eine Aktienbewertung, eine Börsenbewertung sozusagen ausmacht. Wenn die Gewinnerwartung hoch ist, ist der Kurs hoch. Und das ist hier nicht der Fall, weil die Deutsche Bank massive Probleme momentan hat. Einmal ist die gesamte Zinssituation, da hat eine gewisse Wirkung. Das gilt für alle Banken und Sparkassen. Das heißt, die Nullzinsen führen dazu, dass die Gewinne der Banken zurückgehen. Das ist einfach so, weil bei der Bank gibt es ja immer eine gewisse Menge von Geld sozusagen, was auf den Konten liegt. Es können auch kleine Beträge sein, die aber dann natürlich in Summe zusammengefasst werden und dann entsprechend auch kurzfristig gegebenenfalls angelegt. Und daraus haben die Banken immer entsprechend Erträge auch realisiert. Und das ist ein Teil, der jetzt wegfällt, weil es eben keine Zinsen mehr gibt, Nullzinsen oder teilweise sogar unter den Banken Negativzinsen. Das würde aber, wie gesagt, nicht die Deutsche Bank allein treffen. Das geht für den gesamten Sektor. Die Deutsche Bank hat große Verluste in Auslandsaktivitäten. Sie hat also teilweise sehr stark versucht zu expandieren, was nicht immer so richtig von Erfolg gekrönt war. In den USA, also sozusagen im Heimatmarkt der Konkurrenz, des größten Konkurrenten, gibt es massive Angriffe, vor allen Dingen eben auf der juristischen Ebene. Die Deutsche Bank hat dann diverse Prozesse dort verloren oder durch Vergleich gegen hohe Geldzahlungen entsprechend beendet. Das war ja auch im letzten Herbst nochmal ein Auslöser für den richtigen Kurssturz, dass da große Summen im Raum standen. Und bis hier unten dann nochmal auf den bisherigen Tiefpunkt war im letzten Herbst. Da stand also vieles im Raum, was durch Prozesse in den USA an Beträgen da in Gefahr sozusagen war, weil große Verluste hätten sie dadurch möglicherweise erlitten. Sie haben das dann wohl weitgehend durch Vergleiche eben quasi begrenzen und beenden können, diese Auseinandersetzung, aber es hat natürlich massiv sozusagen Geld gekostet. Es gab vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren so einen Trend. Vorher waren die großen Banken auch durch Beteiligung sehr stark mit Industriemonopolen verschmolzen und verflochten. Also die Verschmelzung, die natürlich letztendlich immer noch da ist, war sehr klar erkennbar. Und dann gab es so eine Tendenz, dass eine Strategie entwickelt wurde, zu sagen, das ist alles alte Ökonomie, das ist auf Dauer nicht mehr modern und rentabel und man solle sich von diesen Industriebeteiligungen trennen. Das hat die Deutsche Bank auch massiv gemacht, hat sozusagen zunächst mal Mittel freigesetzt, die man in seinem anderen Geschäft noch zusätzlich einsetzen konnte, aber man hat eben diese Industriebeteiligungen jetzt nicht mehr und 15 Jahre später stellt sich raus, dass so alt die Ökonomie dann doch nicht war, sondern dass man damit durchaus auch weiterhin Mehrwert und Profite realisieren kann. Nur für den Teil ist bei der Deutschen Bank dann eben nichts mehr. Also sie haben diese Aktien tatsächlich sich von den Beteiligungen fast hundertprozentig getrennt und es fällt ihnen quasi jetzt aus meiner Sicht auf die Füße. Gerade in der Situation von Nullzinsen und einer bestimmten Erlahmung oder teilweise Austrocknung, ich weiß nicht, welches Bild man nehmen will, des Bankgeschäfts insgesamt. Viele Dinge, die da jahrzehntelang sozusagen ertragreich gelaufen sind, sind ja jetzt ziemlich ins Stocken geraten. Und es gab, wie es immer so ist, wenn innerhalb von Monopolen Differenzen auftreten, Auseinandersetzungen in der Führung um die richtige Strategie, soll man jetzt wieder mehr Filialen machen oder nicht, dann hat man die Postbank gekauft, das hat auch nicht den Ertrag gebracht, den man sich da erwünscht hat. Und so in einem ganzen Gemengelage, meistens sind es ja mehrere Ursachen für eine solche Situation, ist es tatsächlich so, dass die Deutsche Bank momentan nicht vor der Pleite steht oder so, aber im Verhältnis zu ihrer sonstigen Stellung da momentan klar im Nachteil. Was das Ganze natürlich nicht friedlicher macht, das ist auch klar, also um zu unserem Hauptpunkt natürlich zu kommen, also ein Monopol, was in der Ecke steht, was gerade so ein bedeutendes wie die Deutsche Bank, was sie natürlich letztendlich immer noch ist, was in der Ecke steht und sozusagen in der Situation auch bedroht zu sein von der Konkurrenz, um die Profite stärker kämpfen zu müssen als in der Vergangenheit, wird zwangsläufig natürlich auch aggressiver. Das Ganze ist in der Katz 357, in einem Artikel, wer das nachlesen will, auch im Internet natürlich verfügbar, ein ausführlicher dargestellt. Gleichwohl war interessant in dieser Deutschen Bank-Krise im letzten Herbst die Äußerung der entsprechenden deutschen Industriemonopole einiger. Ich habe jetzt mal den Aufsichtsratsvorsitzenden der BASF dazu zitiert. Die deutsche Industrie braucht eine deutsche Bank, die uns in die Welt hinaus begleitet. Die Nationalität des Finanziers zählt auch in der globalisierten Wirtschaft. Die Machtspiele draußen im Markt sind nicht transparent, aber sie sind da. Also in dieser Situation, wo es wirklich noch aufgeregter war als im Moment in Sicht der Deutschen Bank, haben dann solche Äußerungen, das, was wir schon oftmals behauptet haben, also wie jetzt mit der Katz, meinetwegen erstmal, wurde da schon dann auch belegt. Also trotz aller internationaler Verbindungen und so weiter, die nationale Heimatbasis der Monopole ist auch unabhängig davon, dass die Eigentümerstruktur nicht 100% national ist, ist doch diese Funktion letztendlich weiterhin gegeben, dass eine nationale Heimatbasis angestrebt wird und dass man die auch braucht aus Sicht des Kapitals. Ähnlich bei der Commerzbank, noch ein bisschen drastischer, da ging es sozusagen ein bisschen früher los. Wäre jetzt nochmal in der Nuancen ein weiteres Thema, warum die in diese Situation gekommen sind, aber da sieht es genauso aus. Das heißt, wir haben zwei deutsch große, ein anderes Beispiel, große börsennotierte Banken gibt es ja an sich in Deutschland nicht mehr. In die Dresdner Bank ist in die Commerzbank aufgegangen und so weiter. Sodass das also ein Aspekt ist, den man ökonomisch bemerken kann, die Lage der Banken im Moment. Nach wie vor sind die Deutschen da in der Konkurrenz zurückgefallen.
Ja. Du hast gesagt, dass bestimmte Monopole nicht börsennotiert auch sind. Ist es so, dass wer jetzt nicht notiert Börse oder alle Banken sind irgendwie eher an der Börse oder nicht?
Ja.
Oder die Allianz oder diese Versicherungsdinger?
Gut, ich glaube hier die Versicherung noch, aber da sieht es nicht ganz so drastisch aus, aber der Tendenz auch. Also die gesamte Situation ist massiven Kapitalüberschuss. Da ist ja letztendlich eine gewisse Ursache. Das heißt, du hast da einmal die tendenziell fallende Profitrate, hast dann dazu massiven Kapitalüberschuss. Sonst wären ja die Zinsen nicht bei 0%. Also wenn es eine entsprechende Nachfrage geben würde, würden ja die Zinsen wieder ansteigen. Das tun sie aber nicht. Also wir haben aus verschiedenen Gründen massiven Kapitalüberschuss. Und das schlägt sozusagen dialektisch, wie es immer so ist, zurück. Ja? Die Banken, die Gewinne der Banken gehen runter, weil zu viel Kapital vorhanden ist. Ja? So muss man es eigentlich dann in dem Moment beschreiben. Nicht börsennotierte Banken in Deutschland. Ja gut, klar, dann gibt es natürlich, das hängt mit der Situation auch zusammen. Also das ist sozusagen für die Privatbanken in Deutschland ein gewisser Nachteil in der Konkurrenz, dass es einen sehr großen Sektor von Sparkassen und Landesbanken gibt, also von sogenannten öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und auch noch die Volksbanken, die einen relativ großen Teil ausmachen. Also ist schon mal sozusagen 50% des Bankenmarktes erstmal weg, zumindest vom Massengeschäft. Die machen natürlich nicht so sehr eigene Börsenemissionen und so weiter, also dieses Provisionsgeschäft mit den ganzen verschiedenen Wertpapieren, das es da so gibt, das ist eher Sache der Privatbanken, aber den Standardmarkt haben die Sparkassen schon ziemlich abgegrenzt. Und der Sektor ist größer als in anderen Ländern. Das spielt eine Rolle mit. Aber von den börsennotierten, die UV1-Bank ist ja gekauft worden von der italienischen Großbank. Ansonsten ja, hat sich das also schon ziemlich reduziert. Kommen wir zum zweiten Teil der schwächelnden Monopole, die wir im Moment betrachten. Das wären die beiden börsennotiert, die beiden Energiemonopole E.ON und RWE. Da gibt es noch die ENBW, die ist nicht börsennotiert, gehört dem Land und Kommunen in Baden-Württemberg. Für die gilt ökonomisch eine annähernd ähnliche Lage, aber die sind eben nicht an der Börse. Wenn man jetzt diese beiden hier betrachtet, weil ich hatte ja jetzt mal gesagt, ausnahmsweise, wir gucken uns mal ein paar Börsenkurse an. Bei der E.ON, die Kurve kennen wir jetzt langsam schon von den Banken, sah es ähnlich aus. 2008 noch bei 50 Euro und jetzt deutlich unter 10. Über mehrere Jahre Verluste geschrieben. RWE Was ähnliches, RWE hat noch die Besonderheit, dass viele Städte, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, daran beteiligt sind und Aktien haben. Also die haben jahrelang aus diesen Aktien Dividenden Teile von ihrem städtischen Haushalt gefüllt, also zum Beispiel die Stadt Essen und andere. Also da gibt es jetzt dann auch nochmal die Verbindung zwischen staatlicher Ebene und Monopol. Und da jetzt RWE angesichts dieser Situation keine Dividende mehr gezahlt hat im letzten Jahr, gibt es in einigen Kommunen starke Ausfälle sozusagen. Warum ist das jetzt da so? Es ist natürlich auch hier wie immer ein gewisses Gemengelage. Ich versuche mal einige Aspekte aufzuzeigen. Die deutschen Energiemonopole hatten sich der europäischen Marktöffnung, die im Energiesektor so um die Jahrtausendwende richtig losging, große Chancen versprochen. Also in fremden, in anderen Ländern Netze zu übernehmen, dort zusätzliche Profite zu erzielen, und in Summe kann man schon sagen, dass sie sich dabei verschätzt oder überschätzt haben. Gleichzeitig musste man natürlich, wenn man versuchen will, innerhalb der EU Märkte zusätzlich zu erobern, auch im eigenen Land seinen Markt zumindest formal mal öffnen. Das hat also dazu geführt, dass sie wiederum im Gegenteil zu dem, was sie sich erhofft haben, nämlich in Europa einzusammeln, im eigenen Land verloren haben. Dazu kam ein Druck der anderen deutschen Monopole, also die Industriemonopole, hatten keine große Möge mehr, die Monopolpreise entsprechend zu bezahlen. Das heißt, sie haben gedrängt auf niedrigere Preise und bessere Bedingungen für eigene Versorgung. In der Kombination sozusagen, der Markt öffnet sich und die anderen Monopole drängeln, die Energiemonopole zurückzudrängen in ihrer Macht, ist das Ganze dann zusammengekommen. Und es wurde dann auch diesen großen Monopolen, also E.ON, RWE und Vattenfall, EnBW nicht, bis heute nicht rausgekommen, warum, aber wurde sozusagen die obere Ebene der Stromnetze, die sogenannten Übertragungsnetze. Da gibt es also, wenn sich dann das Gesamtstromnetz in Deutschland vorstellt, gibt es vier große auf der obersten Ebene, also E.ON, RWE, Vattenfall, EnBW, und die haben von dort aus sozusagen die höchste, aus dieser Ebene die übergeordnete Steuerung gemacht und sich natürlich entsprechend dann vergüten lassen. Diese wurden definitiv entflochten, das heißt, diese Teile des Stromnetzes hat E.ON und RWE nicht mehr. Da gibt es jetzt Tenet, 50 Hertz, Amprion, manche vielleicht schon mal gehört, die diese übergeordneten Stromnetze, diese höchste Ebene übernommen haben. Und die Energieversorgung wurde im Rahmen der Marktliberalisierung zerteilt und hat also angefangen, die Physik quasi von der Realität versuchen wir etwas abzukoppeln, indem man jetzt sagt, ich habe nicht nur den Strom, den ich eben gerade bekomme und kaufe, sondern ich habe auch den Ganzen noch auf einer weiteren Ebene, kann ich das Ganze nochmal neu umrechnen und mache einen Verkauf. Also ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich Strom aus Solartechnik haben möchte oder nicht. Ich kriege natürlich letztendlich immer den, der physikalisch gerade im Netz ist, aber das wird in einer weiteren Ebene nochmal um und neu verrechnet. Das heißt, ich mache eine formelle Trennung, eine abrechnungstechnische Trennung zwischen dem Netz, dem Stromverkauf, demnächst wird auch der Zähler oder man kann auch den Zähler sozusagen separieren. Das heißt, es werden Dinge voneinander getrennt, die an sich natürlich zusammengehören. Aber in dem Zuge haben auch diese genannten Monopole Anteile verloren. Und damit entsprechend Profitanteile. Es besteht in Deutschland durch Windkraft und Dachsolar insbesondere, also durch die neuen Techniken, die dazugekommen sind, ein Überangebot an Strom. Das führt zum Preisverfall bei der Stromproduktion und bestimmte Kraftwerke, die Großkraftwerke, die eben die bisherigen Monopole dort betreiben oder betrieben haben, wurden unrentabel.
Ja? Ganz klein, da steht so betont Dachsolar, dass ich da so ganze Anbauflächen Weizen weg und oder der ganze Stadt und dann jetzt Solar nennen, ist das gleiche, das ist dieser Solar.
Ja, es ist diese Art von Solartechnik. Also, aber es ist ja, der größte Teil der Anlagen sind eben klein auf dem Dach und in meinen Augen technisch in Summe uneffektiv und in der Wirkung mit dem Ganzen, was da dran hängt, dass sie dann mal produzieren und mal nicht. Also 10% Sonnenstunden gibt es in Deutschland durchschnittlich. Das ist also ein Produktionsmittel, was du überhaupt nur maximal zu 10% einsetzen kannst. Würde sich kein normaler Kapitalist anschaffen. Und ausgerechnet dann auch in Deutschland, wo eben die Sonne nicht so oft scheint, das ist schon ein bisschen was von Ananaszüchten in Alaska. Es gibt andere Solartechnik, zum Beispiel in Marokko gibt es eine große Anlage, die so groß wie 100 Fußballfelder, wo in großen Spiegeln Öl oder Diesel erhitzt wird, was dann Turbinen antreibt und so weiter. Es ist auch Solartechnik, aber es ist ganz anderes in der Effektivität, als das, was hier in Deutschland momentan da, die Gesamtstromproduktion ist aus Dachsolar oder aus Solar insgesamt ist weiterhin unter 10%. Also es ist weiterhin so, dass 50% des Stroms durch Kohle und Kernkraft produziert werden. Das ist also diese ganze, es kostet einen Haufen Geld, führt zu sozusagen Verwerfung an Stellen, wo es nicht funktioniert. Ein Großteil von dem Strom kann gar nicht abgenommen werden, weil er zu Zeiten produziert wird, wo du ihn nicht brauchst. Speicherungsmöglichkeiten sind annähernd null. Also es funktioniert hinten und vorne nicht und reißt sozusagen aber auch diese Monopole jetzt im Moment mit. Fragt man sich, warum die Monopole herrschen, haben wir immer gesagt. Warum ist das jetzt, geht das sozusagen so gegen die zurück? Und ich würde es versuchen zusammenzufassen, dass da Dinge zusammenkommen. Einmal eine gewisse kleine bürgerliche Romantik, die in dieser sogenannten erneuerbaren Energie drinsteckt. Eigenversorgung, ich kann meinen eigenen Strom jetzt machen, muss dann zwar mich danach richten, dass ich eben nur noch dann die Waschmaschine anmache, wenn auch die Sonne scheint und so, aber ich kann natürlich de facto, es geht, physikalisch findet es statt, ich kann einen Teil Eigenversorgung machen. Und auf der anderen Seite, also kommt eben diese kleinbürgerliche Romantik daher und auf der anderen hat natürlich das deutsche Monopol immer ein gewisses Streben nach Autarkie. Das ist sozusagen immer sein Wunsch, ja, sich unabhängig zu machen von den Rohstoffen, die man im eigenen Land nicht hat, die vor allen Dingen Öl und so. Irgendwie haben die sich da in diesem Gemengelage letztendlich getroffen und es führt für die großen Monopole momentan zu Verlusten, obwohl sie die Kernkraftwerke noch weiter betreiben dürfen, also sie noch die letzten Profite rausholen aus der, in dieser Form auf jeden Fall natürlich überholten Technik. Ist ja uralter Schrott, was da an Kernkraft hier stattfindet. Und obwohl sie das machen können, geht es also annähernd null. Das Eigenkapital ist annähernd aufgebraucht und es würde jetzt nicht wirklich überraschen, wenn es in absehbarer Zeit quasi eine Rettungsverstaatlichung dieser Monopole geben würde. Wäre eine Möglichkeit, mit der man, die man nicht ausschließen kann.
Nochmal, Kraftwerke werden unrentabel, bezieht sich auf Kern. Und Kohle?
Vor allen Dingen Kohle und auch Gas vor allen Dingen.
Das sind unrentabel werden, aber das waren die den Großteil bisher gemacht haben, oder?
Ja, Gas nicht so sehr, aber klar. Ein Teil Kohle wird abgesetzt, kommt ja immer auch auf diese Verträge an. Das sind langfristige Verträge über viele Jahre mit festgelegten Preisen, die dann irgendwie mal wieder angepasst werden, nachdem eben der Strompreis an sich, also wir kennen es natürlich alle, wenn ihr eure Rechnung bekommt, ist der Strom schon wieder teurer geworden. Aber der Produktionspreis, der Teil, der für die Produktion des Stroms da drin steckt, der ist immer kleiner geworden. Die anderen Bestandteile immer höher, das hängt miteinander zusammen. Aber das führt dazu, dass gewisse Kraftwerke unrentabel sind. Vor allem das Verrückte ist, dass auch neue Gaskraftwerke, zum Beispiel gibt es eins in Garching, meine ich, mit einer riesigen Siemens-Turbine, also ein Teil, was weiß ich, wie viel, 1000 Tonnen, was schon nicht so eine, also technisch nicht so schlecht aussieht, es macht mir schon Spaß da, das anzugucken. Und beim Gas könnte man es gut ergänzen zu diesem Solar. Das heißt, dann sagen wir, schalten das Gaskraftwerk dann an, wenn die Sonne eben nicht scheint, weil Gas ist verfügbar und diese Gaskraftwerke kann man ganz schnell hoch und runter fahren. Innerhalb von Minuten kannst du die sozusagen durchstarten und auch wieder, was du bei anderen Kraftwerken nicht kannst. Da musst du viel längere Steuerungszeiten haben. Und gerade diese Gaskraftwerke, die dann, wenn man nun schon auf diesen Weg geht, eine sinnvolle Ergänzung wären, sind also auch noch unrentabel, dass sie nicht weiter ausgebaut werden. Das ist irgendwie das Verrückte an dieser gesamten Situation. Hm?
Und wie gestaltet sich denn überhaupt konkret die viel gepriesene Energiewende dann? Denn der deutsche Realismus ja mittel- und langfristig sich ja aus fossilen oder Kernkraft ja seinen Zwischenstrom sozusagen, seine Energie sichern muss. Ich habe letztens gehört, dass die Russen mit Blei-Kreislauf, geschlossenen Kreislauf von schnellen Gütern entwickelt haben, die sie jetzt am Weltmarkt anpreisen als sicheres und schnelles Kernkraft-Neumodell. Also die deutsche Kernkraftindustrie wird auch irgendwelche neuen Reaktoren dann noch Schublade haben.
Das würde ich verkaufen, ja, auch weiterhin.
Ja.
Also Siemens verkauft natürlich weiter Kernkraft, nur nicht in Deutschland. Also das ist ja, deswegen, das ist für mich, also wenn man jetzt natürlich, es besteht die Gefahr, jetzt können wir über die Energie-Thematik den Vortrag kurz abbiegen, dann ist die Zeit um, ist gar kein Problem, das ist ein super spannendes Thema. Also der Fakt ist, insbesondere Siemens verkauft weiterhin Kernkraftwerke, aber nicht in Deutschland, natürlich mit einer ganz anderen Technik, also was heißt nicht ganz anders, aber schon mit einer weiterentwickelten Technik als das, was hier sozusagen noch rumsteht. Das ist ja alles 40 Jahre alt, so im Durchschnitt, und natürlich aus heutiger Sicht betrachtet völliger Schrott. Ja? Und in diesem Gemengelage kommen sie halt gerade da überhaupt nicht hin. Es gibt insgesamt eben zu viel Strom. Das heißt, es wird teilweise, die Netze werden teilweise überlastet. Man muss dann Anlagen abschalten, also Windkrafträder zum Beispiel abschalten, weil der Strom nicht aufgenommen werden kann, dort wo er eben produziert wird im Norden. Deshalb will man jetzt diese große Leitung von Nord nach Süd bauen, was aber auch noch Jahre passiert, dauert. Die Kernkraftwerke werden dann in 5 Jahren so ungefähr abgeschaltet. Dann geht ein Teil von der, dann sinkt die Produktionsmenge, das heißt, man wird das Ganze wieder zumindest mal in Summe einigermaßen ins Gleichgewicht quasi bringen unter kapitalistischen Bedingungen, und dann werden die Strompreise vermutlich auch wieder steigen. Dann entfallen, also fallen gewisse Probleme nicht weg, aber die werden dann geringer werden, als sie momentan sind. Man hat quasi zwei Systeme. Man hat dieses sogenannte Erneuerbare, also Wind und Strom, Biomasse und was da alles reinfällt. Und man hat aber für die gleiche Situation, wenn das nämlich nicht funktioniert, weil gerade kein Wind ist oder keine Sonne, hat man das bisherige System, was man fortführen muss, zwangsläufig. So. Und es funktioniert halt so einfach nicht. Und dann in der Kombination mit den Netzen, mit der ganzen Situation, wenig Speicher und, ist das halt, ist es eine Gemengelage. Und ja, führt eben zu diesen Verlusten bei den konventionellen Kraftwerken. Das ist ja das, wo wir herkommen, ist von den beiden Monopolen entsprechend. Wie das am Ende weitergeht, es ist gesagt, 2035 soll es keine fossilen Brennstoffe mehr in Deutschland geben für die Energieversorgung. Das würde bedeuten, dass es in 2035 kein Gasnetz, also das Netz abgeschaltet wird, dass kein Gas mehr in Deutschland verbraucht wird. Das ist natürlich völlig undenkbar, weil es allein schon mal bestimmte industrielle Prozesse gibt, wo man Gas für braucht. Es gibt Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen, dafür braucht man Gas, und Deutschland ist Gas-Transitland. 50% von dem Gas, was in Deutschland reingeht, geht auch wieder raus. Nach Spanien, Italien und so weiter. Das heißt, spätestens wenn man also sagt, wir setzen das jetzt wirklich um und 2035 ist Schluss mit dem Gasnetz, wäre das natürlich die höchstmögliche Provokation gegen die Süd- und südeuropäischen Nachbarländer. Das wird sicherlich so nicht passieren, aber im Moment haben sie sich sozusagen eine ziemliche Sackgasse da. Und uns alle natürlich immer mit, wie immer, als Geiseln sozusagen, und sich da in der Sackgasse bewegt. Ich würde vermuten, aber klar, wie das laufen soll, ist es nicht, dass dann schon irgendwann wieder die Diskussion so ein bisschen umgeschwenkt wird, dass man dann sagt, Gaskraftwerke sind doch eine hilfreiche Ergänzung, dass Gas sozusagen die Kernkraft mehr oder weniger ersetzt. was auch technisch möglich ist mittlerweile. Also eine große Gasturbine kann so viel Strom produzieren wie ein Kernkraftwerk, ein älteres so. Das ist kein Problem. Ansonsten geht aber auch die Technik Kernkraft natürlich weiter, wie du sagst, in Russland. Kernfusion dauert dann noch ein bisschen. Da machen wir jetzt nicht so viel im Moment. Das ist halt dann die technische Fäulnis sozusagen im Kapitalismus, dass man zu dem Weg nicht kommt. Okay, das wäre jetzt erstmal der Teil schwächelnde Monopole. Dann hatte ich einen kurzen Ausflug, ein paar Daten gefunden zu Einkommen, Auskommen, habe ich das genannt. Die Veränderung von Haushaltsausgaben hat das Statistische Bundesamt untersucht. Von 1991 bis 2017, also über einen sehr langen Zeitraum, wie haben sich der Anteil der durchschnittlichen Ausgaben der privaten Haushalte in Deutschland verändert. Auffällig ist, für Wohnung, Energie, Gesundheit und Bildung wird deutlich mehr ausgegeben. Wohnung und Energie 24% plus, heißt jetzt nicht, die Miete ist um 24% gestiegen, sondern das heißt, vorm Einkommen musst du 24% mehr ausgeben als 1991. Nehmen wir mal als Beispiel, du hast 1991 30% von deinem Einkommen für Wohnung und Energie ausgegeben, dann ist es von dem heutigen Einkommen 24% mehr, also um ein gutes Viertel, also rund dann 37%. Das ist von 30 auf 37 gestiegen, ist ein Anstieg um 24 überschlägig. Das ist hiermit sozusagen gesagt, das heißt von deinem, und damit ist natürlich die Miete, dein Einkommen ist, die durchschnittlichen Einkommen sind auch gestiegen, aber die Miete ist natürlich deutlich mehr gestiegen als 24%, aber es ist eben auch viel stärker gestiegen als die Einkommen. Bei Gesundheit und Bildung das Gleiche, das heißt, das, was so allgemein als Konsumausgaben da statistisch benannt wird, sind also genau diese Teile, Wohnung, Energie, Gesundheit, Bildung, wofür wesentlich mehr ausgegeben werden muss von dem Einkommen als 1991. Wie muss ja dann irgendwie sozusagen auch eine Gegenposition geben? Wie ist es also umgekehrt? Wofür gehen die Leute anteilig weniger aus? Können sie, was wird sozusagen entzogen? Nahrung, Getränke, Tabak, Bekleidung, Schuhe, Einrichtung, Haushaltsgeräte. Sozusagen dann auch der Spiegel, der 1-Euro-Laden und alles, was mit dazugehört, um das Ganze entsprechend auszugleichen. Ist letztendlich für mich auch ein Element von Fäulnis. Also wenn sozusagen nur für Wohnen und Energie, wo sozusagen kein weiterer Nutzen irgendwie zusätzlich für dich ist, wo es auch keinen Fortschritt gibt, Energie bleibt Energie, und deine Wohnung bleibt auch im Großen und Ganzen so wie sie ist. Wenn du dafür immer mehr ausgeben musst und für Gesundheit, was da möglicherweise noch ein Krankenkassenbeitrag war vorher, musst du jetzt selbst bezahlen. Und Bildung, Nachhilfe oder was auch immer, oder selber Weiterbildung bezahlen, dann ist das schon auch Fäulnis, wenn das mittlerweile 43% von den Einkommen ausmacht und die Lebensmittel im weiteren Sinne entsprechend sozusagen immer knapper in dem, was da ausgegeben wird. Ich weiß nicht, wo wir jetzt kämen wir zum eigentlichen Abschnitt der Erwerbslosigkeit, was ich als Hauptsache angekündigt hatte. Sollen wir so weitermachen oder soll es eine kurze Pause geben? Wir haben ja genug Zeit. Nö, dann mache ich weiter. Okay. Also, muss ich vielleicht vorab nochmal sagen, ich verwende jetzt hier auch wieder mangels anderer Daten ganz überwiegend die statistischen Angaben des Arbeitsagentur, also Arbeitsamt, Statistisches Bundesamt. Das ist klar, dass diese Statistiken geschönt, verfälscht sind. Das waren sie immer. Aber um gewisse Trends und Tendenzen abzulesen, halte ich es dennoch für zulässig und sinnvoll. Man muss natürlich sich immer vor Augen halten, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Sie ist dann hier eben, wie gesagt, geschönt in einem gewissen Interesse. Das ist ja bekannt. Zunächst mal die Jugendarbeitslosigkeit in Europa als eine wichtige Kennziffer entsprechend. Das ist dann meistens das Europäische Statistische Amt, die das machen. Das unverändert. Also von wegen Krise ist vorbei, zumindest bei der Erwerbslosigkeit in bestimmten Teilen nicht. In Griechenland 48%, offiziell Spanien 41, Italien auch 34, wird oft so ein bisschen vergessen neben der Situation von Griechenland und Spanien. Und insgesamt Euro-Länder 19, EU 17. In Deutschland 7 ist auch immer noch überdurchschnittlich gegenüber dem Rest der Erwerbstätigen, aber nur ein bisschen.
Wer ist da ganz unten?
Moment. Ich kann es nicht lesen. Muss ich nachreichen? Tschechische, glaube ich. Tschechische Republik. Ja, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Kann man jetzt nur spekulieren.
Und man wollte schon spekulieren, dass du halt ziemlich transfer ist. Na, liegt nah. Es liegt nah an uns zum Beispiel.
Viele junge Tschechen arbeiten in Deutschland. In Deutschland. Zu Dumpinglöhnen.
Ja. Aber das mit Griechenland ist ja besonders erschreckend, sag ich mal, wenn man das aus dem Blickwinkel sieht, wie viel Geld die brauchen, wie viel Schulden die haben, wie viel Schulden die zurückzahlen sollen. Und wenn sie gar nichts tun, ich sage einfach mal, den Nachwuchs zu fördern, sodass das, was ja Jahrzehnte dauern wird, ich sage mal, um das alles zu regulieren, sage ich mal, haben die ja gar keine Chance.
Die haben keine Chance.
Nein, ich sage einfach mal, noch nicht mal ansatzweise.
Nein, es wird sozusagen, die Schulden sind das eine, vollkommen richtig, aber das andere ist natürlich auch das, was sich daraus entwickelt. Also, dass die bestausgebildeten Leute dann das Land verlassen und so weiter, also, dass da nochmal ein Teil wird gar nicht ausgebildet, ein Teil geht, du wirst aus verschiedenen Effekten komplett zurückgeworfen. Komplett.
Deswegen ist dann diese drei Länder, also Griechenland, Spanien, Italien, ob die drei Oberst dort sind.
Ja. Dann kommt Zypern und. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass alle einzelnen Länder so viel Interesse.
Ja.
So, wie ist also die Arbeitslosigkeit oder Erwerbslosigkeit, die offizielle, nach der Arbeitsmarktbericht Arbeitsagentur für Dezember 16? Insgesamt spricht auch die Statistik von 4,5 Millionen Erwerbslosen, also von Menschen, die arbeitslos sind in Deutschland, überzeugt registriert. Aber dann die offizielle Arbeitslosigkeit gemäß der Statistik wird ausgewiesen mit 2,6 Millionen. Das sind dann auch die, die wir in der Folge dann noch weiter uns anschauen werden. Dann gibt es andere große Gruppen, die eben innerhalb dieser 4,5 Millionen sind, aber nicht als offiziell arbeitslos, weil im Moment nicht sozusagen, ja, ist das also dem Arbeitsmarkt verfügbar. Ja? Das gibt also weiterhin ein Eurojobs und ähnliches, sogenannte berufsvorbereitende Maßnahmen, 700.000 Leute, dann sonstige Arbeitsamtsmaßnahmen, Weiterbildung und so etwas, 600.000. Dann gibt es eine Sonderregelung für Ältere. Da werden Arbeitslose ab einem gewissen Alter sozusagen ausgesperrt. Also wird gesagt, okay, die müssen jetzt nicht mehr arbeiten, kriegen da bis zum Renteneintritt noch die Leistung, fallen aber dann auch aus der Statistik. Das sind 200.000 immerhin. Und dann gibt es auch welche, die gleichzeitig selbstständig sind, aber davon nicht existieren können, also die sich weiterhin arbeitslos melden, weil sie eine Stelle suchen. Die werden aber dann trotzdem auch nicht mitgerechnet. Das sind etwa 100.000. Dann gibt es sogenannte, ich habe es jetzt mal Teilzeitarbeitslose genannt. Also das sind Arbeiter, die meinetwegen 450-Euro-Job haben, aber Vollzeit arbeiten wollen.
Die werden aber. Jetzt alle Aufstocker damit.
Ah, die Aufstocker sind nicht arbeitslos.
Ja, das ist nicht gemeint hier. Okay, weil
die. Also gut, es kommt drauf an, was ist jetzt. Ja, dann gibt es auch. Mhm. Das kommt jetzt drauf an, wie die Aufstockung ist. Mhm. Wenn jemand Vollzeit arbeitet und stockt dann auf, ist er nicht arbeitslos. Ja. kriegt aber Hartz IV teilweise. Wenn er jetzt eine Teilzeitstelle hat, also mit 50% Teilzeit, dann ist er hier mitgerechnet und gleichzeitig natürlich auch in der Hartz-IV-Statistik. Mhm. Also da gibt es Überschneidungen. Aber die meisten hier haben 450-Euro-Job und melden sich trotzdem arbeitslos, weil sie eben mehr arbeiten können. Und wenn man das umrechnet, dass die Gruppe ist an sich wesentlich größer, ist über 1 Million, wenn man das umrechnet, werden das nochmal 400.000 sozusagen ganze Stellen. Aber sie fallen auch nicht in die offizielle Zahl. Also sie müssen dann schon ein paar Stunden, ich glaube 12 Stunden oder was, müssen sie mindestens arbeiten, weil sie sonst wiederum da reinfallen. Das sind dann auch teilweise diese Tricksereien, also da bin ich kein Experte, wenn man das sich so durchliest, dann kriegt man schon so ein bisschen natürlich das Bild, wie eben diese Beschönigung der Statistik erfolgt. Aber zumindest wird jetzt schon gesagt, also 4,5 Millionen, dass es die gibt. Also das war ja vor etlichen Jahren noch so, dass das wurde ja völlig außen vor. Also da hat es schon in der statistischen Darstellung eine gewisse Änderung gegeben, was auch
wobei die politischen Druck gab. Mit 4,5 Millionen aus meiner Sicht auch noch relativ zu gut dargestellt wird. Mhm. Ich denke einfach, dass selbst die 4,5 Millionen, dass man da auch, wenn man sag mal richtig alles prüfen würde, noch was drauflegen müsste.
Keine Frage. Es gibt ja einen Teil, der, weil er beispielsweise keinen Leistungsanspruch hat, es aufgegeben hat, sich da zu melden oder aus sonstigen Gründen und oder auch Menschen, die schwer krank sind, deshalb momentan nicht arbeiten können, aber eigentlich schon wollen und so, die fallen natürlich nochmal zusätzlich raus. Ist klar, es ist eine offizielle Zahl und die ist nie höher als die Wahrheit, sondern immer niedriger. Gar keine Frage. Gleichwohl gibt es schon auch Entwicklungen, die wir bemerken sollten, meiner Meinung nach, die eine gewisse Veränderung innerhalb dieser Gruppe der Erwerbslosen darstellt. Es gibt offiziell 706.000 offene Stellen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Das sind natürlich auch immer nicht alle Stellen, die quasi besetzt werden sollten, das Kapital anbietet, wenn wir es mal so formulieren. Aber es gibt, das sind eben die Arbeitgeber, die das Kapital, das zum Arbeitsamt geht, sagt, hier, wir wollen jemand haben für das und das. 706.000 bundesweit. Es gibt in 2016 eine Erhöhung der sozialversicherungspflichtigen Stellen, also die erste Kurve ganz am Anfang, und 255.000 aus Zuwanderung. Also Menschen, die ins Land gekommen sind, Flüchtlinge oder auch aus Osteuropa, aus Südeuropa, aus Griechenland, aus Spanien und so weiter und die eine sozialversicherungspflichtige Stelle bekommen haben. Seit 2016 ist jetzt eine Gruppe von 255.000 und es gibt einen Rückgang der Quote der Arbeitslosigkeit im Osten stärker als im Westen. Das heißt, es gibt eine gewisse Angleichung. Früher, etliche Jahre war es ja so, dass die Arbeitslosigkeit im Osten doppelt so hoch war, mindestens auch offiziell wie im Westen. Das gleicht sich momentan an. Und die Wanderung von Ost nach West, von West nach Ost, die ja hauptsächlich in eine Richtung ging, auch über lange Zeiträume, gleicht sich mittlerweile aus. Ich gehe da noch näher drauf ein.
Ja. Ich wollte noch reinwerfen zu den offenen Stellen. Also Berlin im Arbeitsamt ist der Berlin-Brandenburg, der gesamte Bereich, den das Arbeitsamt anbietet, an offenen Stellen, eigentlich 90,9% anhand von Arbeitsvermittlungsstellen und Zeitabruf. Also man kann nochmal ausgehen, dass ein unglaublich großer Teil der offenen Stellen, die angeboten werden, alles repräsentiert auf Beschäftigung und Leiharbeit, jedenfalls im Rahmen Berlin-Brandenburg. Aber man kommt den Zugang zu den, Jobbörsen und das sind alles Industrieunternehmen. Industrieunternehmen, die Arbeiter suchen. Mhm. Schon viel, aber alles abgewickelt durch Zeitarbeit. Jetzt in Brandenburg-Berlin, ich weiß nicht, wie es war. Ich wollte mal sagen, es braucht eine Stelle was sagen. Was ist denn da verwirkt?
Ja, gehe ich auch gleich noch näher drauf ein. Okay. Berlin ist die Situation insgesamt sehr schlecht für die Arbeiter. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor sehr hoch im Vergleich und entsprechend auch die Qualität der offenen Stellen.
Ja. Und jetzt aber im Osten wollte ich noch sagen, wenn du drauf was hast,
ja, dass nochmal im Osten nochmal sehr krasse Kontraste gibt.
Ja.
Also da wird schnell eine Durchschnittszahl genommen und das ist nochmal der Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern zu Sachsen nochmal ein Hammer.
Klar, das habe ich jetzt nicht im Detail, aber das ist natürlich bekannt, dass auch im Westen ist natürlich, geht es von Bremen, Schleswig-Holstein bis Bayern, große Unterschiede, ganz klar. Es ist halt die Frage, wie detailliert wir es jetzt betrachten. Das ist ja, soll ja ein allgemeiner Überblick sein. Also das habe ich jetzt für die einzelnen Bundesländer nicht, aber es ist natürlich klar. Das ist dir zu.
Hm? Vielleicht auch mal nur noch ergänzend. Die Ostzahlen, das ist eine Schwierigkeit, die ich jetzt gar nicht da aufhalten will. Bei diesen Zahlen, die von diesen Ämtern, die inzwischen ja auch gerade eine Ost-West-Überschreitung mehr machen und so, da habe ich hier Sachen auseinander zu fitzeln. Aber Ost-West-Zahlen haben auch nochmal das Berlin-Problem. Da gibt es also Fälle, wo das West-Berlin mit drin ist, wird die Zahl einfach so nochmal weggefälscht, das ist Osten, ja, und das ist aber West-Berlin. Das war jetzt bei verschiedenen also Volkswirtschaftszahlen das Eingang. Und ja, deswegen, ich fände es gut, wenn wir uns nicht in den Regionalismus verfitzeln von den Unterschieden zwischen Dresden und Mecklenburg einerseits und Dresden und andererseits, dass die Leute sagen, oh, guck mal, Dresden ist doch die Wirtschaft gut und dann Schlesien haben aber auch so ein paar Probleme und dass das und die so komisch gegeneinander ausgespielt wird. Aber man muss es sozusagen, glaube ich, immer mitdenken oder mitgesagt haben bei diesen globalen Zahlenlagen.
Wobei ich mich gewundert habe, also diese Arbeitsamtstatistiken sind mittlerweile sind schon sehr detailliert und unterscheiden schon wieder viel nach Ost und West. Ich hatte letztes Jahr auch bei der Recherche für den damaligen Vortrag, wo es ja stark um Ost-West ging, das festgestellt, dass das neben diesem Berlin-Problem, statistisches Problem, eben oftmals auch kaum noch gemacht wird, aber hier war es jetzt wieder mehr. Okay, machen wir erstmal, wie gesagt, es geht jetzt noch ein bisschen ins Detail. Erstmal noch kurz Staatsangehörigkeit, ist ja auch ein Aspekt, den man nie vergessen darf. Das heißt, 74% der offiziellen Arbeitslosen sind deutsche Staatsangehörige, 1,9 Millionen und nicht deutscher Pass. Die Gruppe 700.000 Menschen sind also 26% der Arbeitslosen oder 9,5% der Bevölkerung. Eben die Menschen mit nicht deutschem Pass stellen 26% der Arbeitslosen. Das Risiko, arbeitslos zu sein, ist also dreimal höher, wenn man keinen deutschen Pass hat. Beim deutschen Pass ist die Arbeitslosigkeit 4,8% die Quote und ohne deutschen Pass ist das 15,7%.
Diese Quoten jetzt Arbeitslosigkeit 4,8 oder 15,7, wenn man die zusammenrechnet, würde es ein bisschen mehr sein, also sowas wie 5% oder 6%. Das ist dann die Arbeitslosigkeit und meint von allen, die im arbeitsfähigen Alter sind oder von allen, die sozialversicherungs beschäftigt sein könnten, sind so und so viel Prozent arbeitslos. Oder was ist das?
Ja, gut. Ne? Ja, die Erwerbstätigen. Auf die Gesamtbevölkerung,
oder?
Ja, auf die Erwerbstätigen. Also ohne Schüler, Rentner und so weiter. Das ist ja diese Quote.
Gut. Kernaussage ist, ja, nicht jeder hat Spaß daran, 4,8% sich bis nächsten Monat zu merken als wichtige Zahl.
Ohne deutschen Pass ist die Arbeitslosigkeit dreimal so hoch. Das ist die Aussage. Die ist dann auch aufgeführt nach Ländern, also Herkunftsländern, Syrien, Afghanistan, andere arabische Länder, wo große Teile der Flüchtlinge gekommen sind. Das sind 200.000 Menschen. Das ist noch der Anfang sozusagen des Versuches, die Flüchtlinge als Arbeitskräfte zu verwerten. Ein Großteil ist noch in der anderen Gruppe mit Vorbereitungsmaßnahmen und so. Das ist noch nicht offiziell mitgezählt, weil sie jetzt meinten, doch der Sprachkurs noch nicht fertig ist. Solange sind sie noch in der Maßnahme, zählen nicht die Statistik der Arbeitslosen und kommen dann sozusagen da rein. Länder der EU-Osterweiterung sind 100.000. Dann gibt es noch Griechenland, Italien, Polen, Spanien. So eine neue Abkürzung.
Portugal, oder?
Portugal, schön. Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. Haben Sie sich jetzt eine neue Abkürzung für überlegt in Ihrer Statistik? Das sind jetzt die GIPS-Staaten. Ja. Und Balkan. 100.000. Also türkische Menschen mit türkischem Pass habe ich noch vergessen, sind auch 200.000. So, jetzt geht es nach Landesteilen, das heißt im Westen zufällig sozusagen die Verteilung genauso wie vorher. Also die Menschen in der ehemaligen DDR im Osten sind schon als, haben schon als Staatsbürger gezählt. Man könnte jetzt verbinden, weil es die gleiche Zahl ist. Ja? Also im Westen ist 1,9 Millionen, das sind dann 5,4% im Osten, 0,7 und das sind dann, ist eine Quote von 7,7%. Und diese Reduzierung der Quote ist halt im Osten stärker als im Westen. Jetzt in den letzten Jahren, die Quoten nähern sich an. Warum? Laut Arbeitsagentur ist die stärkere Altersbedingung, also die haben auch mal Begriffe, ne, für einfache Vorgänge, stärkere altersbedingte Beendigung der Berufstätigkeit. Man könnte auch sagen Rente. Ja? Außerdem gehen mehr Menschen in Rente als im Westen. Kombiniert, die Zuwanderung ist stärker im Westen, eindeutig stärker als im Osten. Das heißt, die Arbeitskräfte, die zuwandern, sind hauptsächlich dort. Und es gibt eine Rückwirkung auf den Geburteneinbruch Anfang der 90er Jahre in der DDR. Viele schon vergessen, ich würde noch mal daran erinnern. Geburteneinbruch, die Bürgerinnen sprechen auch vom Geburtenloch. Das ist auch ein tolles Wort, ja, wie man da jetzt wieder drauf kommt. So, Knick, ja, Knick ist auch Absturz, ja. Also, in der DDR an die Menschen gab es jährlich 250.000, leichte Tendenz nach unten, zwischen 200.000 und 250.000 Kinder bis 1988. Dann ging es zurück und stürzte ab innerhalb von 3 Jahren bis auf 70.000. Das heißt, die Geburtenanzahl ging auf ein Drittel zurück. Das normalerweise nur in Kriegszeiten oder so gibt es solche Entwicklungen. Und das, ja,
mal kurz zurück, es wurde auch, wird auch von Geburtenstreik gewählt, weil die Tatsache auch eine bewusste Komponente dabei war, wie zum Beispiel diese, wie heißt das, wenn Frauen medizinischen Eingriff machen, dass das passieren? Also die Quoten sind auch etwas viel höher gestockt. Geschoben worden, wirklich die Frauen im Osten, gesagt haben, wir lassen uns hier nicht die Auswanderer oder Angehörigen, wir wollen weiterarbeiten und wir sehen nicht mal ein. Das war also ein aktiver Akt von den Frauen aus, Reaktion auf die Zerschlagung der gesamten Frauentätigkeit in der DDR, im großen Bereich. Ja.
Also es ist, wie gesagt, für die Neuzeit, eher nur in Kriegszeiten. Innerhalb von 3 Jahren um 2 Drittel weniger. Das ist einfach, darf man. So, diese Gruppe 1992, die wäre jetzt, also ne, diese, wir haben jetzt sowieso über, es verhinkt vielleicht, aber ich die nächsten Katholiken, wenn mir irgendwas erzählt vom ungeborenen Leben, ja. Also hier die ungeborenen Kinder, die der deutsche Imperialismus offen gewissen hat, ja. Wer redet denn eigentlich, das sind ja Millionen, ne? So, also 1992, das heißt, diese wären jetzt 25 Jahre und damit natürlich in dem Alter, wo nach Ausbildung, Studium und so weiter das Erwerbsleben entsprechend beginnt. Ja. Und das sagt eben auch selbst die Arbeitsagentur, dass da im Vergleich zu denen, die jetzt in Rente gehen, was dann an Nachwuchs nachkommt, also eine Riesenlücke ist. Und das führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit jetzt prozentual im Osten stärker zurückgeht momentan als im Westen.
Das heißt nicht, weil es de facto mehr Arbeitsstellen gibt, sondern auch.
Genau. Nein. Ja. Es ist halt jetzt sozusagen, das Angebot wird gerade kleiner. Ja. Na, die Stellen, das war jetzt 1% oder was? Was überhaupt, okay, das hätte ich nochmal vielleicht sagen und nochmal deutlicher sagen müssen. Wir hatten ja die Grafik, also das war von 1% mehr Stellen. Und die sind. Ne, so, wie gliedert sich die Arbeitslosigkeit dann auch auf? Kommen wir zu dem, was Nino auch schon gesagt hat. Von diesen 2,6 Millionen, die offiziell in die Statistik gehen, da gibt es dann so eine komplexe Berufszuordnung. Das geht dann danach, wenn die Menschen sich arbeitslos melden, was sie sagen, was sie machen wollen, wo sie gearbeitet haben, wo sie vermittelt werden wollen. Und dann werden sie da einsortiert nach ihrer Qualifikation. Da gibt es also Helfer. Das sind 48%.
Was ist ein Helfer?
Ein Helfer ist jemand, der keine Ausbildung hat oder keine Ausbildung in dem Beruf, wo er arbeiten möchte.
Darf ich mal kurz?
Bitte.
Ein Helfer ist ein Leiharbeiter, auch mit Ausbildung. Also so werden die Leiharbeiter eingestellt, um schon mal den Lohn zu drücken. Also wenn meine Ecke für Köchinnen lernt, wird aber in der Leiharbeit wurde als Produktionshelfer eingestellt, kriegt er weniger Gehalt, als wenn sie mich als Köchin irgendwo vermitteln. Dann müssen sie rein theoretisch mehr zahlen. Also sprich, werden die nie versuchen, wenn du weißt, selbst wenn du gelernt hast, wenn die dich nie versuchen, da unterzukriegen, was du gelernt hast, wo sie mehr zahlen müssen. Also wirst du immer als Helfer eingestellt.
Ja. Genau, das, genau. Als Köchin wärst du eine Fachkraft,
genau.
Und für alle anderen Berufe bist du ein Helfer, weil du diesen Beruf nicht keine Ausbildung hast. So, also es sind jetzt nicht alles Menschen, die gar keine Berufsausbildung haben, aber sie haben eben keine für das, wo sie sagen, das möchte ich gerne machen oder das kann ich oder so. Ne? Also viele werden als Helfer klar einsortiert. Dann gibt es Fachkräfte, das sind also welche mit Berufsausbildung, 42% der Arbeitslosen. Dann gibt es Spezialisten und Experten, 10%. Das sind überwiegend IT-Leute mit Studium oder sonstige mit Studium, Lehrer und so. Ja. Er hat super nachlässig, für uns ist relevant die Gruppe Helfer und Fachkräfte. So, und dann werden auch die Stellen, die da gemeldet werden, also diese 706.000 Stellen, von denen ich gesprochen hatte, werden da einsortiert. Was suchen Sie denn? Suchen Sie einen Helfer, suchen Sie Fachkraft und so weiter oder suchen Sie einen Spezialisten? Ja, und dann kann man entsprechend jetzt das Verhältnis ermitteln. Das heißt, die offenen Stellen, die da gemeldet werden für Helfer, sind 17% und das Verhältnis wäre also dann die Gruppe der arbeitslosen Helfer, statistisch eingesortierten Helfer und der offenen Stellen wären also 10%. Bei den Fachkräften entsprechend anders. Da hast du 38%, wenn man jetzt sagt, das sind die gemeldeten offenen Stellen und das sind die Arbeitslosen entsprechend. Das ist also theoretisch, wenn man alles zusammennimmt, 38% könnten quasi vermittelt werden. Ja, so wird dieser Schein gemacht. Ist natürlich nicht, weil es regionale Unterschiede gibt und so, ne? Ist klar. Und das heißt dann auch nicht, dass wenn du dann da bist, sie dann immer noch eine Fachkraft suchen oder jetzt nicht doch auf einmal nur der Helfer. Ist klar. Ja. Das heißt, wir können erstmal feststellen, nicht deutsch, älter, niedrige Qualifikation gleich abgeschrieben. Unter den Personen, also das ist jetzt auch wieder so eine schöne Arbeitsagentur, geschwulst Formulierung, unter den Personen, die schneller und nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten, finden sich weniger Ältere, weniger Personen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit und mehr Personen, die in der Vergangenheit auf mehr Erwerbserfahrung zurückblicken konnten. Man könnte auch sagen, die noch nicht so oft arbeitslos waren, aber das wäre natürlich dann nicht so hübsch formuliert. Entsprechend gibt es auch die Statistik dazu, wie lange ist denn der Hartz-IV-Bezug im Durchschnitt? 44% aller Hartz-IV-Bezieher, Hartz-IV-Berechtigten, wie auch immer, ist mindestens 4 Jahre schon ohne Unterbrechung in Hartz-IV. Dann gibt es noch eine andere Zahl, das messen sie dann, wenn jemand Unterbrechung hat, also er hatte Hartz-IV, dann vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr im Job und dann wieder Hartz-IV und so weiter. Und das sind 69%, die also mindestens jetzt schon 4 Jahre Hartz-IV bekommen, also 4 Jahre oder länger. Hartz-IV gibt es seit 2005, glaube ich. Also ein Großteil kommt da sozusagen gar nicht raus.
Kannst du das ganz kurz so ein bisschen da übersetzen mit so klassen analytischen Begriff, mit der Frage jetzt, wie lange muss ein Langzeitarbeitsloser Langzeitarbeitslos sein? Nicht individuell, aber als Schicht irgendwie, dass du dann sagst, der fällt raus in so einer Art, in dieses Lazarus-Schichtartige Reservearmee, Lazarus-Schicht, Teil der Arbeiterklasse, verlumpt und verelendet und diese Sachen. Also, was soll man das sagen?
Ja gut.
Also die Aussage wäre schon, wenn wir ja vorhin gesagt haben, wir haben 4,5 Millionen offiziell in der Statistik. Da kommen noch weitere dazu, wie gesagt worden ist. Dass davon ein Großteil abgeschrieben ist. Aus Sicht des Kapitals jetzt erst einmal. Darum geht es ja bei der Betrachtung. Ja, da sind Menschen, man könnte irgendwas machen, sie qualifizieren, wie auch immer, unabhängig davon, dass es sozusagen nicht ganz einfach ist und man 10 Jahre keine sozusagen Erwerbsarbeit hatte, dann auch sie, diese Disziplinen wieder hinzukriegen und so. Das ist für einen Teil sicherlich gegeben, aber das Kapital interessiert sich gar nicht dafür. Wenn also gesagt wird, wir kommen jetzt gleich dann noch Fachkräftemangel, dann ist schon mal vorab gesagt, diese Millionen Menschen, die sind aber abgeschrieben. Ja? Die sind zu alt oder die wollen wir nicht. Ja? Und von dem Rest, den leichter zu verwertenden Arbeitskräften, davon haben wir jetzt langsam zu wenig in manchen Teilen. Darauf läuft es jetzt.
Das Problem mit dem Hartz IV ist ja folgendes, dass, wo es mal eingeführt wurde, fand ich das noch nicht mal so schlecht, dass man versucht hat, eine bestimmte Personengruppe abzusichern. Aber es war ja auch das Ziel, dass Hartz IV weiter vervollkommnet und verändert werden sollte vor allen Dingen, also nachdem es also am Markt eingewendet wurde. Und das ist ja nach einem Regierungswechsel, wo Rot abgetreten ist, sag ich mal, und die Schwarzen seit der Regierung nicht passiert. Und die anderen haben sich die Hände gerieben und so weiter, dass eben das Hartz IV-Gesetz auf dem Markt ist.
Was tun wir, ne?
Ich habe sich noch gemeldet.
Ja.
Ludwig?
Ja, nur nochmal zu den Menschen, die da in Langzeitarbeitslosigkeit sind. Ist ja nicht das Problem erst seit heute, sondern zu meiner Zeit, als ich auch noch in der Bude war, da war das ebenfalls so. Und ich habe also das häufiger erlebt, wir als Betriebsrat so bei Einstellungen da waren, dass also in der Regel war, dass der Leute, die würdest du als Helfer bezeichnen, die meinetwegen Kran fahren sollten oder sauber machen und was weiß ich. Und da waren eine ganze Reihe bei, wo wir versucht haben, als Betriebsrat die reinzukriegen, wo der Unternehmer, aber auch manchmal der Personalchef, hat uns dann mal rausgerufen und sagt, also ist doch 4 Jahre, arbeitet der nicht mehr, der kann gar nicht mehr arbeiten. Solche Geschichten, also wo die tatsächlich das so war, dass die gesagt haben, also ab einem bestimmten Zeitpunkt der Dauer der Erwerbslosigkeit, da sind diese Menschen nicht mehr verwendbar für den Produktionsprozess. Wobei das vielfach auch so war, da waren Leute, die hatten auch viele Kinder. Und manch einen, wir haben das immer so gemacht, je nachdem wie das war, haben uns die mal beiseite gerufen und dann haben die gesagt, also wenn ich jetzt hier anfangen soll für den Lohn, dann verliere ich so und so viel Geld, da verliere ich mein Kindergeld und so weiter. Dass wir dann nachher gesagt haben, ja gut, also als Vorwand haben wir dann auch gesagt, lass die lieber dabei, die kriegen mehr Geld, als wenn sie arbeiten müssen. Solche Geschichten spielen da eine Rolle. Ist natürlich genau die Kiste, was da also passiert. Das ist ja eigentlich die Geschichte, die vorher passiert, dass also die Leute so lange überhaupt in Erwerbslosigkeit sind, wo du sagst, also was die Kapitalherrschaft bewirkt, auf der anderen Seite allerdings auch, was von der Arbeiterbewegung, von der Gewerkschaftsbewegung dagegen kommt. Wir haben früher noch an den Gewerkschaftsschulen diskutiert. Also derjenige, der die Leute erwerbslos macht, der ist verantwortlich für das zu zahlen. Der ist derjenige, der das verschuldet. Und das hörst du ja nirgendwo. Das hörst du auch nicht von der Linkspartei im Bundestag oder so weiter. Mir geht jedes Mal das Messer in der Tasche auf, wenn ich denke, könnten die das denn nicht zumindest mal sagen, wer hier der Verantwortliche ist?
Bingo.
Ich glaube, das ist schon auch von Bürgerkriegerseite schon auch medizinisch nachgewiesen, dass es einfach als Arbeitslosigkeit Menschen auch kaputt macht und einfach das Kapital nicht mehr ausnutzbar ist. Und ich glaube schon, dass Hartz IV ein großes Programm war, des deutschen Imperialismus, einen Vorteil zu erringen, indem man einfach diese riesige Masse, die er nicht mehr ausnutzen kann, ausbeuten kann, nochmal durch einen Fleischwolf dreht und da nochmal das letzte Pünktchen durch Erpressung, durch, wenn du jetzt nicht arbeiten gehst, dann wirst du verhungern, nochmal diese Masse da praktisch nochmal eine Masse aussondiert, die er nochmal mehr ausbeuten kann. Das glaube ich war schon eine Funktion von Hartz IV. Und diese Masse von Hartz IV, die eigentlich für das Kapital nicht mehr erreichbar ist, nochmal da den Prozentsatz, den man noch ausbeuten kann, rauszudestillieren. So würde ich Hartz IV auch betrachten.
Hatte sich noch jemand zu der Frage gemeldet? Ich bin mir nicht sicher, Melanie? Ah, John.
So, ja, weil wir jetzt auch Zahlen ja seit 2008 und so haben. Das ist jetzt aber so, als ich jetzt sag mal in Westdeutschland die Geschichte, der kam nun mal auf, so in den 80ern oder so. Und dann scheint mir zum Beispiel über Hartz IV reden als Karten, wo Amazon und das ist immer bei der Festigung und seit 20 Jahren eine volkswirtschaftliche Dimension an, die dann im Osten auch nochmal eine doppelt so einen großen da. Und dann kommen Leute und sagen, die kriegen wieder ein bisschen was nach dem Töpfchen raus. Und da würde ich sagen, der Rückblick ist, wenn man jetzt auf das Hartz IV zuschaut, weiß ich nicht, wie idyllisch das vorher war. Das kannst du vielleicht noch mehr erzählen, wenn das in den 80ern anfing und die hatten auch hier so ein Kindergeld und da. Oder auch diese Sozialhilfe, das kannte ich als bevor es Hartz IV gab, Sozialhilfe. Angeblich musste man da nicht mehr so viel machen und hatte das, also zumindest in den 80ern, gehört. Das hast du immer irgendwie bekommen. Und das ist der Effekt. Man muss sich also anstellen und immer so tun, als ob man arbeiten wollen würde, auch wenn man da keine Arbeit mehr kriegt und der letzte Arbeit oder irgendwie vergisst Löhne, alle Löhne gehen kaputt und vielleicht wird man härter als Langzeitarbeitsloser behandelt. Und da muss man doch, also da müsste man das doch so sehen aus der Geschichte dieser Wirtschaftssache, dass die so irgendwann mal nicht so eine ständige große Arbeitslosensockel hatten. Deswegen hätte ich eigentlich jetzt fast nochmal eine Rückfrage an dich, ob du auch einen Eindruck hast, wie das in den 60ern und 70ern war, wenn man eher wegen einem Kind oder wegen den Sachen mal ein Jahr nicht in der Produktion war, dann kam er immer wieder rein und das ist später auch immer schwieriger geworden. Oder gab es in den 60ern Langzeitarbeitslosigkeit sogar als ein schichtmäßiges Phänomen?
Die 60er.
Erika, und deinen Namen weiß ich nicht, aber du bist danach dran. Und dann Ludwig, glaube ich. Ja.
Also man hat ja den Unterschied zwischen Hartz IV und dem, was vorher war. Also da gab es, also nach einer Weile gab es das, was heute Arbeitslosengeld 1 ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange die Zeit war. Und danach gab es, also es hieß Arbeitslosengeld, und dann kam die Arbeitslosenhilfe. Das ist genauso wie Hartz IV, damals auf Steuergeldern bezahlt worden und nicht mehr aus der Versicherung. Und diese Arbeitslosenhilfe, der große Unterschied zu Hartz IV war, dass sie sich nach dem früheren Einkommen gerichtet hat. Mhm. Und wer jetzt ein sehr niedriges Einkommen gehabt hat, also zum Beispiel, bei mir war das so, ich habe ein Arbeitseinkommen von halbtags gehabt und mit 500. Und dann haben die mir das mit der gesamten Rente verrechnet und dann hatte ich praktisch gar nichts mehr im Kurs zur Sozialhilfe. Das waren solche Sonderfälle. Aber die normal jetzt nur dieses Arbeitseinkommen hatten, die hatten dann einfach weniger, aber trotzdem noch was irgendwie sich nach ihrem früheren Einkommen berechnet hat. Und das ist dann so geändert worden, dass jeder, der jetzt nach einer bestimmten Zeit, also über 2 Jahre oder so am Anfang, arbeitslos war, in Hartz IV gekommen ist und alle denselben Satz gekriegt haben. Das heißt, eine Schicht, die einfach über einen Kamm geschert wurde, was also dann mit dem Verkauf der Arbeitskraft auch nichts mehr zu tun hat, also einfach sozusagen, das war auch so eine Dokumentation, dass man die abgeschnitten hat, sozusagen. Ne? Und dass sie sich ganz doll anstrengen müssen, um überhaupt wieder an die Gesellschaft Anschluss zu finden. Also da konntest du sogar ein relativ hohes Gehalt vorher gehabt haben, das war für manche ein Wahnsinnsabsturz, diese Hartz IV-Geschichte. Von Arbeitslosengeld auf Arbeitslosengeld 1 auf Arbeitslosengeld 2, wie das dann geht. Hartz IV ist ja Arbeitslosengeld 2 dann. War das also ein Wahnsinnsabsturz, den es bei der Arbeitslosenhilfe noch nicht gegeben hat. Ansonsten bei Sozialhilfe musste man sich auch anstrengen. Also ich war da ja dann eine Zeit lang in Sozialhilfe. Da musste ich auch nachweisen, dass ich jede Woche 10 Bewerbungen oder so gemacht habe. Also das kommt.
Die haben die Qualifikation gestrichen.
Ja,
das war
ja, ein wichtiger Punkt.
jeder ist gleich. Ja. Ob du Doktor bist oder Arbeiter. Das war vorher nicht der Fall.
Ja, also das normale Arbeiterdasein, dass du sozusagen deine Arbeitskraft nach deinem Wert verkaufst und dieses Gefühl, oder dass das ist weg einfach. Du bist kein Arbeiter mehr, sondern du gehörst zu einer abgeschiedenen Masse. Also noch ein kleiner Unterschied zwischen Sozialhilfe und Hartz IV. Bei der Sozialhilfe hast du eben ganz leicht bestimmte Lebensbedürfnisse zusätzlich bezahlt gekriegt, wenn der Kühlschrank kaputt war oder so, weil er jetzt bei dem Hartz IV musst du, wird ja viel öfter gesagt, das musst du dir jetzt zusammensparen, den neuen Kühlschrank oder irgendwas. Das hat sich also auch sehr drastisch geändert.
Danke, Edeka. Möchtest du nicht?
Ich hatte im Wesentlichen erledigt. Aber ich doch noch drei Sätze dazu. Dem Herrn Schröder ist ja letztendlich zu verdanken, dass die Verwertungsbedingungen für das Kapital wieder geschaffen hat. Im reinen Kapitalismus herrschte ja im Prinzip sogenannte Vollbeschäftigung, beide unter einer Million Arbeitslose, eigentlich beide unter einer halben Million Arbeitslose, 50er, 60er Jahre, also unterschiedlichen Gründen. In einem der Gründe steht ja auch darin, dass ja man das Kapital gerne das Kapital ein Teil als seines Profits so weit verdichtet hat, dass ja die Konkurrenz DDR immer da war und man in einer Konsequenz der DDR den Rang ablaufen wollte und musste und dann auch konnte. Und von der Seite her muss man die Bedingungen, die in Westdeutschland geherrscht haben, 50er, 60er, 70er bis in die 80er hinein, doch kann man die nicht vergleichen mit jüdisch-kapitalistischen Bedingungen. Das waren Sonderbedingungen. Und die Sonderbedingungen waren dann die, dass es der westdeutschen Arbeit verhältnismäßig gut ging. Ich würde nicht sagen, dass sie über den Wertezeit verbringen gut sind, weil es das historisch-moralische Element bei der Bestimmung der Wertezeit Arbeitskraft hat, der Endkonsequenz das schon verhindert. Aber im Prinzip, dass dann in dem Moment, wo die Messen gelesen waren, auch in der DDR, in dem Moment, wo die Verwertung sich verbessert hat, aufgrund des Strukturwandels in der Industrie, der Ausbildung, das, was man heute als dritte Etappe der Wissenschaft der Technischen Revolution bezeichnet, musste Schröder handeln und hat er gemacht, hat er die Lohnkosten gedrückt. Und wie hat er das gemacht? Hat alle diese Methoden, die hier als Konsequenz darstellen. Wir brauchen uns aber nicht wundern. Also, das schon mal 100 ist aus meiner Sicht fehl am Platz. Das ist ein Gesetz, oder entspricht dem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation.
Bitte?
Das war immer der dritte Mann, der mit am Tisch saß. Das haben selbst die Gewerkschaftsführer so genau wörtlich ausgedrückt. Ihr müsst denken, da saß immer der dritte Mann bei Tarifverhandlungen am Tisch. Und das der dritte Mann war immer die DDR. Und dafür mussten die Kapitalisten, um eben also ihr System ja auch akzeptabel zu halten, die Arbeiter in bestimmter Weise ihnen also ohne das die jetzt große Kämpfe führen muss, in etwas ja, zugestellt.
Die Gewerkschaft immer korrumpieren.
Ja, ja.
Durch die Gefälle Gehälter und Aufsichtsrat, Gehälter etc.
Ja.
Ja, zu dem dritten Mann muss man allerdings sagen, der hat auch dazu gegeben, Arbeiter aus der DDR abzuwerben. Das war ja ganz groß. Also die waren voll ausgebildet, da mussten die keinen Pfennig bezahlen. Dann merkt man ja, das war ja mit eine Sache, weshalb wir die ganze Arbeit nicht machen mussten.
Ja, solange zwei deutsche Staaten existieren, war ja auch ein gewisses Konkurrenzverhalten da. Das, was jetzt hier gerade gesagt wurde, man konnte eben immer nach Osten gucken, da die haben da als von den Sozialen machen dies und jenes, also musste man den eigenen Leuten, damit man immer den Kapitalismus verteidigen konnte, auch etwas bieten, um zu sagen, wir sind ja auch Sozialer, uns ist es doch gar nicht so schlecht und so weiter. Aber mit dem Wegfall der DDR, sag ich mal, ist diese Konkurrenz weggefallen und es gibt keinen Vergleich mehr, sodass sich im Prinzip die Situation eigentlich über die Jahre hinweg drastisch verschlechtert hat eigentlich.
Das kam dann mit Dummerland zurück.
Gut, Konrad, oder wollen wir weitermachen?
Meine Frage ist, wie weit bist du mit deinem Referat?
Ja, habe ich mir auch gerade mal gestellt. Also eine Pause wäre sicherlich. Also es kommt noch ein bisschen, ja.
Gut. Dann machen wir jetzt bis 3/4 Pause.
Sehr gerne. So. Also wir hatten jetzt noch mal kurz zur Arbeitslosigkeit schon einiges kennengelernt. Die statistischen Unsauberkeiten ein bisschen betrachtet. Und dann die Aufgliederung einmal schon angefangen Richtung Ost-West, Richtung nach der Staatsangehörigkeit und zum Teil nach der Qualifikation schon mal angerissen. Das würde ich jetzt gerne nochmal vertiefen, um dann wirklich die Frage zu beleuchten, gibt es einen Fachkräftemangel oder ist es alles Propaganda? Ein bisschen Propaganda ist ja immer mindestens dabei. So, wir haben also festgestellt, es gibt eine große Gruppe, die ist abgeschrieben. Das heißt, von den Hartz-IV-Empfängern insbesondere ist ein Großteil dauerhaft dort und wird nicht mehr vom Kapital aus nicht mehr als verwertbar angesehen oder betrachtet. So, wenn wir jetzt den Kern der Produktion uns anschauen, wie gesagt, in dieser Berufsklassifizierung vom Arbeitsamt, da gibt es natürlich auch wie in jeder Statistik so gewisse Schwächen. Es gibt erstmal die Gruppe Fertigung, Fertigungstechnik, Elektronik, Energie und Bau. Das würde ich jetzt mal so als Kern der Produktion umreißen. Genauer kriegt man das nicht. Und das sind insgesamt 26% aller Arbeitsstellen, die es überhaupt gibt in Deutschland. Also rund 8 Millionen Menschen arbeiten in diesem Sektor. Dabei gibt es 187.000 offene Stellen, also rund 30% dieser gesamtoffenen Stellen, die momentan gemeldet werden, sind in diesem industriellen Sektor. Und dabei sind 250.000 Arbeitslose dafür gemeldet. Das ist also so das Verhältnis. Das heißt, das Verhältnis ist hier, werden wir sehen, für die Gesamtgruppe der offiziell Arbeitslosen, Verhältnis zu den offenen Stellen, war irgendwas unter 40%. Und hier ist es 76%. Das heißt, die Zahl der offenen Stellen im Verhältnis zu den offiziellen Arbeitslosen nähert sich schon 100%. In Teilbereichen ist sie schon über 100%. Wenn man jetzt den Bau nochmal rausnimmt, das heißt, die genannte Gruppe und den Bau, hier ist nochmal etwas tiefer in der Formulierung aufgegliedert, ist aber die gleiche, also Maschinen, Fahrzeugtechnik, Berufe, Mechatronik und so weiter. In dieser Gruppe gab es im April bundesweit gesehen 5.000 mehr gemeldete offene Stellen, also Arbeitskräftebedarf, das ist das Kapital, dort anmeldet als offizielle arbeitslose Fachkräfte. Also hier sind wir jetzt wieder sozusagen in der Gruppe der Fachkräfte, die Helfer, die sogenannten statistisch als Helfer abgestempelte, sagen wir mal, sind dabei nicht berücksichtigt. Da ist also schon eine Situation, wo in Teilen das Kapital die Kräfte nicht bekommt, die es gerne hätte. Und das nicht nur bei Spezialisten, Ingenieuren, Architekten und so weiter, sondern auch unterhalb, also bei Qualifikationen, die darunter angesiedelt sind. Jetzt ist natürlich das regionale Verhältnis, Berlin war schon angesprochen, dabei sehr unterschiedlich. Ich habe hier mal Westdeutschland, DDR, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und dabei diese aktuelle Situation, offene Stellen zu Arbeitslosigkeit, offiziellen Arbeitslosen. Und das Ganze vor 5 Jahren, was auffällt, ist schon für alle Regionen eine Veränderung gibt, das Verhältnis sozusagen begünstigt. Das heißt, es gibt mehr offene Stellen oder weniger Fachkräfte. Das heißt, für diejenigen, die da reinfallen, sind die momentan die Chancen besser, seine Arbeitskraft zu verkaufen. In Westdeutschland ist das Verhältnis 86, in der DDR 49, war vor 5 Jahren 20%. In Berlin ist es extrem bescheiden im Verhältnis. Das deckt sich ja mit dem, was du gesagt hast. 33%, aber auch da war es vor 5 Jahren 17%. Und in Bayern, Baden-Württemberg, was ja letztendlich so fast die industriellen Zentren oder Schwerpunkte Deutschlands, des deutschen Imperialismus inzwischen geworden sind, ist es also über 100%. Das heißt, es gibt mehr gemeldete offene Stellen für Fachkräfte, als es arbeitslose Fachkräfte gibt. Für diese Berufe in das Kern. In anderen Bereichen sieht es natürlich anders aus. Ja.
Ein ganz naives Verständnis. Ich bin jetzt der Arbeitsamtstyp hier und sage, du bist Fachkraft, die ist die Stelle gemeldet, das wird. Das bringt es nicht zusammen, sondern da sind 1.000 Frauen, das ist so auseinanderklappt. Also wenn 100% ein Angebot ist, dann könnte man dann sagen, dass die Geld wieder länger vermittelt werden. Das liegt aber anders, worüber du jetzt noch reden musst, oder? Ansonsten müsste ich jetzt fragen, warum.
Naja, natürlich ist das überhaupt. Naja, Bayern zum Beispiel ist ja auch groß. Ne? Also wenn jetzt, helft mir in
München, Landshut.
Irgendwo, da wo viel Industrie ist, jemand gesucht wird. Das heißt ja nicht, dass dann jemand, der 200 Kilometer weg wohnt, da hingeht. Das sind natürlich alles, das sind Statistiken, da kommen wir wieder zum Eingang. Aus meiner Sicht kann man hier Tendenzen, Indikatoren, kann man schon ablesen. Und es deckt sich, wir haben sicherlich zu wenig Kontakt in die Betriebe, aber es deckt sich schon mit einzelnen Berichten, Schlaglichtern, die man von Kollegen und Genossen bekommt. Darum geht es eigentlich, sich dieser Frage anzunähern. Was anderes können wir ja nicht tun. Sonst erzählst man über Einzelbeispiele. Dass jeder sagt, ja, wir suchen da seit 2 Jahren, suchen Sie bei uns das und das und finden keinen. Ja? Das kann da wieder 100 Gründe haben. Ne? Die Tendenz ist meines Erachtens da.
Liegt es vielleicht auch daran, dass diese ganzen Ausbildungsberufe, weil damals mal Elektriker und keine Ahnung was war, alles in, also weil hier gerade Elektroniker und Energie, das halt alles gemauschelt worden ist und das Endgerät heißt, weil die lernen ja alle drin sind nicht wirklich was.
Also sie werden sozusagen erstmal als Fachkraft werden sie da gezählt in dieser Statistik. Ob dann davon manche sagen, vom Kapital wieder, die können wir nicht brauchen, die wissen zu wenig, die Ausbildung ist zu schlecht, das kann natürlich auch mit dazu kommen, gibt es auch. Ja. Aber ich glaube, wenn man auch noch drauf hängt, zum Beispiel auch an der Leiharbeit. Weil in der Leiharbeit wird kein Mensch ausgebildet. Ja. Das heißt, da sind jetzt so viele aus den Arbeitskräften überangebot, was es gab, hat das Kapital halt auch sozusagen Raubbau betrieben, wie sie es immer machen. Das ist einfach jetzt, ne, dieser drastische Geburtenrückgang da in der DDR, Anfang der 90er, da fällt sie jetzt auf die Füße. Jetzt sind sie am Jammern. Im Prinzip sagen sie ja, es gibt zu wenig Arbeitslose. Das ist ja eigentlich, das Kapital will ja einen gewissen Teil Arbeitslosigkeit haben. Und da haben sie gerade Sorge, weil die Gruppe, wie behandelt, haben sie abgeschrieben. Das wissen auch die Arbeiter, dass das keine große Konkurrenz ist. Jemand, der 5 Jahre in Hartz IV ist, das ist keine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist dann, das sind eben schon so Tendenzen, die momentan erkennbar sind, wo das Kapital sich sorgt. Das würde ich schon behaupten und es vielleicht noch ein bisschen tiefer belegen wollen. Eva.
Schauen wir mal, das sind andere Zahlen, die aber auch dann eine Auswirkung von den Folgen, dass du dann auch eine Wanderungsbewegung hast. Also allein was wir, man müsste sich das einmal genauer anschauen, aber man sieht es im Endeffekt am Sonntag auf der A9 Richtung Süden und am Freitag auf der A9 Richtung Norden, dass du Wanderungsbewegungen hast von Leuten, die zwar schon umgezogen sind nach Baden-Württemberg, aber dann einmal wieder dazwischen drin heimfahren. Also wir haben jetzt das, dann hast du einen riesen Anteil an Fernpendlern. Der ist enorm gestiegen. Also es gibt, ich arbeite in einem Baubereich unter anderem. Da ist der Fernpendleranteil bei Ingenieuren bei 80%. Teilweise 400, 500 Kilometer am Morgen. Einfach. Nett. Einfach.
Ja, und dann kommt dazu, um zu ergänzen, weil in München alles zu eng wird, also Straßen, U-Bahnen, Wohnungen nicht, aber vom Verkehr her, Sie sich was überlegen müssen, die Stadt ist neueste der Zeit und München hat täglich 360.000 Pendler. Also das heißt, die Menschen kommen von irgendwo her in die Stadt, arbeiten da, fahren abends wieder nach Hause. Also das alles ist dann natürlich auch drin, dass sie von irgendwo her kommen müssen, um zu arbeiten. Ja. Weil da hat die ganze Industrie und die Ämter und alles auch in München.
Ingo, du hattest dich noch gemeldet?
Ja, ich bin gerade überrascht, was das für eine Käseglocke hier in Berlin ist. Ne? Weil ich könnte jetzt, würde sofort zu dem Thema sagen, also, was die suchen, sind Fachkräfte, die sie nicht bezahlen müssen. Weil mir ist jetzt das Bild vorgeworfen. Ja? Ich habe einen, in meinem Betrieb, ich arbeite bei einem sehr großen Aufteilerzulieferer, der auch eine exzellente Ausbildung macht. Siemens, die Ausbildung ist Weltniveau, ist top. Und die ganzen Fachleute ausgebildet bei diesen großen Firmen findet sich in der Arbeit wieder. Und die suchen wie verrückt, suchen nach Arbeitskräften, suchen nach, nach Arbeitsstellen, aber sagen jede Arbeitsstelle ab, weil sie sagen, ich gehe doch nicht als ausgebildeter Facharbeiter für diesen unglaublich schlechten Lohn in Berlin und Hamburg arbeiten. Das ist aber krass, das ist überhaupt nicht übertragbar auf den Rest der BRD, das staunt mich total. Ne? Aber definitiv kann ich sagen, Fachkräftemangel kann ich für Berlin-Brandenburg sagen, es ist ein riesengroßer Schwindel, es herrscht ein Mangel an Fachkräften, die sich bezahlen müssen. So zeigt sich es mir im Binnen massiv. Fachkräfte sind da, allein in meiner Brigade sind bestimmt 10 Leute, die haben Anlagentechniker gelernt, vom Feinsten, die fahren die ganzen riesigen Anlagen bei Brose, ja, und die wärmen sich woanders, ja, und kommen wieder und sagen, kann ich gar nicht bleiben. Also einfach wegen den am Boden liegenden Löhnen in Berlin-Brandenburg suchen die Firmen, suchen Experten und Fachkräfte, die sie nicht bezahlen wollen. So zeigt es sich in Berlin-Brandenburg. Ja, bin ich jetzt erstaunt, das wird bestimmt in Bayern nicht so sein, oder? Wenn da in Bayern jemand einen Job haben bei BNB, dann wird er auch tarifmäßig vergütet, ja.
Nein, es gibt natürlich auch in Bayern jede Menge Leiharbeiter, also so ist es nicht.
Ich meine jetzt mal schon,
das ist natürlich hier, wir bewegen uns immer im Rahmen des kapitalistischen Chaos. Also das ist ja also sowieso, das zeigt sich da natürlich besonders. Das ist klar. Und wie gesagt, wenn das Kapital sagt, wir melden mal eine Stelle, wir suchen eine Fachkraft für, dann heißt das noch lange nicht, dass wenn es dann eine gibt, die auch wirklich eingestellt wird oder eben zudem. Ne? Sagt, okay, wir gucken mal, was sich so ne, anbietet und vielleicht kann man dann einen auf Helfer drücken, ist auch schön. Ja? Das ist natürlich, aber die Tendenz, ja, die Tendenz zeigt für mich schon hier eine gewisse Veränderung. Und Berlin ist aber, wie du siehst, ne, Berlin ist schlechter als der Durchschnitt der DDR von ne, bis, wie schon gesagt, ja, wo also sozusagen Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und so alles zusammengerechnet ist. Okay. Also schon, Berlin ist sozusagen schon ein Sonderfall, glaube ich,
okay,
im Verhältnis.
Das finde ich überraschend.
Aber natürlich ist, wie gesagt, das kostet ja erstmal nichts, zum Arbeitsamt zu sagen, wir suchen eine Fachkraft. Das heißt ja nicht, dass du die nehmen musst, die das Arbeitsamt dir dann vorschlägt. Ja, das ist klar, das ist bei jeder Statistik, das war aber auch vor 5 Jahren schon so.
Bitte.
Wenn man sich die Zahlen mal auf sich wirken lässt und man überlegt, kommt man ja eigentlich zu der Fragestellung, wieso gelingt es der Arbeiterklasse nicht, diese für sie eben der Arbeiterklasse, das ist ja eigentlich auch der Kern der Arbeiterklasse. Das sind ja, wenn man so will, tatsächlich das, was man an der Arbeiterklasse versteht. Und gelingt es der Arbeiterklasse nicht, diesen Vorteil, den sie momentan zu haben scheint, zu nutzen, um konsequente Lohnerhöhungen durchzusetzen. Welche Rolle spielt denn die Gewerkschaften hier, um auch über Streik oder etc. pp. Mal tatsächlich einen Lohnsprung zu bewerkstelligen? Offenbar null. Ich meine, aus meiner eigenen beruflichen Praxis weiß ich, dass die Facharbeiter auch gehaltlich tatsächlich geringfügig 2-3% im Jahr, manche sogar, bei der Tätigkeit jetzt mal, sonst kommt es an die Partei, manche sogar auch mehr als, also bei Daimler, mehr als 3% der Brutto auf der Hand haben. Bruttohandel ist ja nicht dran. Mal lassen wir die Diskussion über Brutto nicht ersetzen, mal wächst, das ist ein jedenfalls, das der Unternehmer ist schon bereit, unter Umständen auch ein kleines bisschen an Lohn zuzugeben. Aber warum nutzt das die Gewerkschaft nicht aus, um hier konsequent Lohnerhöhungen durchzusetzen, die eben bis an die 6-8% gehen? Das ist meine Frage anhand dieser Zahl.
Das hängt auch viel mit den Schlupflöchern zusammen. Es wird auch von denjenigen, die was bezahlen wollen, die in der Erste wollen, suchen da immer wieder neue Schlupflöcher, sage ich mal, um gewerkschaftliche Sachen oder Tariflöhne und alles, was es in dem Gebiet gibt, zu umgehen. Dafür ist es doch. Und es gibt auch, sage ich mal, viele kleine Firmen, die dann wieder für eine große Firma arbeiten, die dann nicht in den Genuss kommen, sage ich einfach mal, diese Sachen, sage ich mal, zu bekommen, die irgendwie dann eingesetzt und bekommen, wo eben mit zweier, dreierlei Maß gemessen wird. Ich habe keine Einheitlichkeit, meiner Meinung nach fehlt da eine Einheitlichkeit von der Regierung her. Man muss einfach Gesetze erlassen werden, damit es eben diese Schlupflöcher noch nicht gibt und das nicht umgangen werden kann und alle eben, die dieselbe Arbeit machen, sage ich mal, auf die gleichen Löhne bekommen.
Philipp.
Ja. Nur zu einer ganz bestimmten die Zahl zurück. Und zwar, wenn ich mir die Zahlen angucke, dann haben wir über eine Steigerung von 10-20%. Und bei Bayern auch 50% Steigerung. Das finde ich immer interessant. Kannst du im Prinzip was zu Bayern sagen? Warum wird das 50% Steigerung?
Die CDU regiert.
Die regiert schon immer.
Ich kann nichts speziell zu Bayern sagen. Das sind natürlich jetzt dann auch relativ kleine, also vergleichsweise kleine Zahlen teilweise. Also, ich müsste jetzt nachschauen. Wir hatten gesagt, Moment, 187.000 offene Stellen bundesweit sind in der Gruppe. Und das heißt, dass in Bayern dann vielleicht, da reden wir über 20.000. Also da kann natürlich auch mal eine Entwicklung schon eine Veränderung von 10% ausmachen, die nicht so riesig, keine riesige Gruppe dann darstellt.
Ja. Ja. Aber trotzdem, der Anwachs ist bei allen anderen ähnlich.
In Bayern ist viel Rüstungsindustrie. Das ist auch vielleicht ein Aspekt, dass da noch mehr läuft als vor 5 Jahren, aber das ist jetzt eine Vermutung. Also.
Ludwig?
Ja, nur ganz kurz auf die Frage, die du gestellt hast, warum die Gewerkschaften die Situation nicht nutzen. Das Thema haben wir wahrscheinlich morgen wieder mit drauf. Ist einfach die Frage, das kannst du an den, ich weiß nicht, ob du das hast, Lars, an der Lohnentwicklung sehen. Die offizielle Gewerkschaftsführung, die nimmt Rücksicht auf den Industriestandort Deutschland. Sie nimmt die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapitals, des deutschen Imperialismus nicht gefährden. Entsprechend sind die Löhne und die Löhne hängen im Verhältnis zu den anderen europäischen Staaten, die Lohnsteigerungen, die hängen ganz unten im unteren Bereich. Hast du beschlossen, ob du die Statistik hast?
Der Lohn habe ich jetzt nicht, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass da sozusagen an dieser Tendenz was dran ist und damit die Frage, die Kernfrage ja, auf die ich auch raus wollte, die gestellt worden ist, steht, muss man natürlich trotzdem sehen, in welcher Situation ist das Ganze. Es gibt dennoch immer noch alle 1 Million Leiharbeiter als sozusagen extremster Ausdruck der Lohndrückerei. Und es gibt natürlich fast 30 Jahre eine Situation in Westdeutschland, in der DDR 25, wo die Situation völlig anders war. wo jeder sozusagen, jeder Kapitalist, jede Personalabteilung immer gelernt hat, ja, es gibt ja genug und jeder Neue, der eingestellt wird, muss erstmal gedrückt werden, damit er billiger ist als der, der gerade gegangen ist und so weiter und so fort. Und auch innerhalb der Gewerkschaft und innerhalb der Arbeiterklasse ja dieses Bewusstsein der nicht endenden Massenarbeitslosigkeit. Und dass sich das jetzt in Teilen verändert, wird erst langsam überhaupt registriert. Und dann nochmal dagegen sich eine Taktik zu überlegen, ist ja dann erstmal noch der nächste Schritt. Und also diese Erfahrung und dieses Verinnerlichte muss ja erstmal auch überwunden werden.
Gut, ich habe jetzt noch Joe und Roland auf der Liste. Nein, Joe hat sich nicht gemeldet. Dann Joe und Ringo auf der Liste und danach würde ich sagen, machen wir weiter. Was? Roland? Ja, was habe ich jetzt gesagt?
Joe.
Entschuldigung, aber ich meinte dich.
Nein, ich wollte jetzt was tun. Ich muss sagen, Ludwig hat es eigentlich von der Seite her gesagt. Wir brauchen einen Stand auf die Wirtschaftsführungen. Es ist unsere Aufgabe letztendlich, die dahin zu treiben, dass sie das tun. Weil sonst tun sie es nicht. Sie werden es nicht aus eigenen Stücken tun. Weil sie am Futternapf der Bourgeoisie hoffen. Davon, das erleben wir ja tagtäglich. Und im Endeffekt, der Ludwig hat es gesagt, der Standort Deutschland sichern. Das heißt, die Profite müssen hoch, damit die Grundstückkosten runtergehen. Das ist der entscheidende Punkt für sie. Das Spiel spielen die mit, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist die Aufgabe, die wir letztendlich tagtäglich haben, da die Klarheit in die Köpfe der Kollegen reinzutragen, dass sie um die Wirtschaft kämpfen müssen. Und das heißt natürlich auch, um die Köpfe da drin kämpfen müssen, um die Köpfe auszuwechseln. Das ist unsere Aufgabe. Das haben wir nicht.
Danke.
Ich glaube auch, dass die Stimmung bei den Arbeitern so leer wie gesehen, was Stimmung nicht ist. Mensch, Leute, wir haben jetzt hier lange genug zurückgehalten, jetzt haben wir eine gute Position, jetzt schlagen wir los. Mhm. Stimmung sehe ich nicht. Was ich eher Stimmung sehe, ist, ich gucke in Europa als deutscher Arbeiter, sehe alle Staaten um mich herum stürzen ab, sitzen in der Krise, ja, mit Griechenland und so fort, Massenarbeitslosigkeit, schlechten Löhne in anderen Staaten, und ich sage, hey, irgendwie haben sie es da oben hingekriegt, dass es uns nicht so schlecht geht, ja, dass die Arbeiter mehr Bestätigung der Politik, irgendwas haben die richtig gemacht, die Märkte sollen mal weitermachen, ja, weil hier sinkt die Arbeitslosigkeit. Das ist nicht mehr gut darauf, dass die neuen Stellen alle prekär sind, sondern der deutsche Arbeiter, würde ich sagen, muss sich viel mehr Maul halten, zurückstufen, überall geht es den Bach runter, überall geht alles rum. Hier Deutschland, wir stecken aus der Masse hervor als Gewinner der Krise, lass es da oben machen, so sehe ich das mir auch nicht, jetzt zu erkennen, wir haben lange genug verzüchtet, jetzt ist Schluss mit diesen winzigen Prozentrat bei der Richtsteigerung, dass diese Stimmung ja nicht überhaupt war. Ganz im Gegenteil. Ja, bei manchen Arbeitern hörst du, die sollen sich mal ein bisschen zurückhalten. 12. Laden, jetzt runterladen hier gerade, diesen drei Aufträge. Ja, jetzt ist doch auch ruhig hier, so sehr ähnlich wie eigentlich. Ja. Also wir haben einfach ein absolut fehlendes Klassenbewusstsein in diesem Land. Ja. Also absolut am Boden liegendes Klassenbewusstsein.
Ja, Lars.
Jo. Gut, mir ist aufgefallen, muss noch eins ergänzen. Das macht natürlich jetzt auch den Eindruck, als wenn da ein Moment ohne Ende eingestellt würde. Das ist so auch nicht. Also bei dem Zuwachs an Beschäftigung, den wir ganz am Anfang gesehen haben, ist nicht die Industrie hauptverantwortlich, sondern andere Dinge wie Altenpflege, Gesundheitsberufe und so weiter. Ja. Also es gibt eine Steigerung auch in der Industrie, die ist aber jetzt nicht das, was hervorsticht.
Gut, Erika hat noch eine Frage.
Ja, und zwar, du hast jetzt all diese Kommunen genannt, wo also von Gewerkschaftsführern, haben wir ja schon gelesen oder gehört, dass die gesagt haben, das liegt daran, dass die nicht ausgebildet haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht explizit für alle einzelnen Ausbildungsberufe oder so das analysiert, aber dass die Ausbildungsquote zurückgeht, also der Anteil der Auszubildenden in allen Betrieben ist ja schon seit
seit Jahren auch eine Aussage dann der Gewerkschaft. Also das haben sie ja schon immer gemacht. Und eben die Leiharbeit. Ne? Mhm. Bei der Leiharbeit ist Ausbildungsquote null. Da ist nichts. Das ist natürlich gerade, weil junge Menschen da auch überproportional in so einem Verhältnis sind, Verhältnis Leiharbeit, ist natürlich auch etwas, was da eine Wirkung erzielt. So, aber die Verschiebung des Verhältnisses kommt sozusagen auch dadurch, dass einfach die Zahl der Arbeitskräfte sich in Teilen reduziert. Wir hatten es schon für den Osten vorhin gesagt, dass die Quote hauptsächlich deshalb runtergeht, weil mehr Menschen in Rente gehen, als neu dazukommen auf den Arbeitsmarkt und nicht unbedingt durch eine massive Ausweitung der Stellen. Die gibt es zwar auch, aber wie gesagt, ist beides. Das heißt, die sogenannte demografische Entwicklung ist meines Erachtens Realität. Es ist eben so, dass voraussichtlich bis 2030 mehr die Erwerbsfähigkeit verringern wird. Das heißt, es werden weiterhin mehr in Rente gehen, als neu potenziell als Arbeitskräfte dazukommen. Und das auch, also entsprechende Studien gibt es natürlich auch vielfach, auch unter der Berücksichtigung von 200.000 als die Zahl. Da macht es da wieder Klick, warum immer von den 200.000 geredet wird. Ne? Es ist eigentlich immer eine relativ stabile Zahl in diesen Studien über die Entwicklung des Arbeitsmarktes, wie ich bemerkt habe. Ne? 200.000 zugewanderte Arbeitskräfte jährlich. Davon gehen die meistens aus, so in ihren Modellen, wer dann wie und wie viele Arbeitskräfte es dann 2030 gibt und so. Das, weil das ja die CSU dann auch immer als diese Obergrenze propagiert. Ja. Das
passt die natürlich. Die CDU 2000 schon.
Naja.
Ja. Wie sieht es mit der Industrie 4.0 aus? Letztens gab es eine Meldung, nur als Einstieg, also autonomes Fahren. Man spricht ja davon, dass in den USA ganz, die ganzen Trucker quasi mehr oder weniger dadurch nationalisiert werden können. Ich sage jetzt nicht, dass sie es machen, aber die Technik gibt es ja. Amazon öffnet in UK demnächst Supermarkt als Testballon ohne Kasten. Da wird dann wahrscheinlich nur noch Security sein und halt ein LKW, der mit dran fährt. Den kann man dann auch automatisieren. Also der Punkt ist, wie wird in der BRD damit umgegangen werden, dass in der Industrie 4.0 viele Anlernungen für die Verkäufer, wenn die Leute dann bei Amazon an den Supermarkt reingehen, werden per GPS getrackt, es wird gleich abgebucht, die, mit ihrem Smartphone oder was auch immer. Und die ganze, sozusagen ganze Unterklassen der Arbeiterklasse potenziell super wegrationalisierbar. Also die ganzen Anlernungen für die Verkäuferinnen und so. Die sind doch relativ gefährdet durch sowas. Also zumindest langfristig.
Ja, also Industrie 4.0 ist natürlich jetzt, also dann sind wir endgültig gesprengt. Also ich bin jetzt, war schon sehr unsicher, ob wir bis 18 Uhr durchkommen, aber das ist fast jetzt eine Aufmachung. Ich mache es ganz kurz. Meine Position, ich bin nicht der Meinung, dass es sich um eine industrielle Revolution handelt. Es gab nur eine industrielle Revolution. Es gibt natürlich ständig eine Fortentwicklung von Produktivkräften, die auch diese Tendenz hat, bestimmte also Maschinen durch menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen. Und es trifft immer als erstes die geringe, also die Qualifikation ist natürlich in jeder Hinsicht das A und O. Wenn Statistiken hier ja auch gezeigt haben, also je höher die Qualifikation, desto geringer das Risiko der Arbeitslosigkeit und so weiter. Das wirkt da schon, es wird Veränderungen geben. Ganz große Frage für das deutsche Kapital ist natürlich Elektromobilität. Setzt sich das durch und nicht und wenn ja, wie? Aber das führt jetzt, glaube ich, im Moment wirklich zu weit. Es wird aber auch garantiert noch eine Menge Millionen Menschen geben, die hier Arbeit, deren Arbeitskraft verwertet werden soll. Es wird auch sehr viel sozusagen versucht, Angst und Ohnmacht im Moment damit zu produzieren. Unbeschadet, dass ich jetzt diese genannten Beispiele, also klar, jetzt da forschen sie ja auch entsprechend. So, also würde ich jetzt so behandeln wollen jetzt in der Situation. Ansonsten in der neuen Katz gibt es einen zweiten Teil von der dreiteiligen Serie. Der erste Teil war dazu ein Weißbuch, Arbeiten 4.0. und jetzt in der neuen, die gerade rauskommt, ist das auch behandelt und gibt es noch einen dritten Teil. Da steht es alles sehr ausführlich.
Okay. Dann möchte ich jetzt euch beide. Ja. Ja, ich weiß Roland und ach, du ziehst raus. Okay, dann bitte.
Es geht aber ein bisschen auch nochmal in die Richtung, weil ich finde das auch immer nicht wichtig. Du redest ja von Tendenz Fachkräftemangel und mehr offenen Stellen. Aber ich meine, was man dauernd erlebt, ist ja eine Schließung von Betriebszeiten, Arbeitsplatzvernichtung. Hast du dazu mal Zahlen? Wie sieht das im Industriebereich aus? Weil ich meine, diese Verunsicherung steht natürlich nicht an vor Arbeitslosigkeit oder dass man gar nicht mehr so Fachkräfte benötigt. Wie es ja eben ist, da die Diskussion, weil kann man überhaupt mehr von der Arbeiterklasse sprechen. Oder was ist denn die Kraft, die noch was verändern kann? Deswegen finde ich, kann man diese Frage in die Industrie 4.0, weiß ich, ob man diese kurz abhandeln kann. Und die Arbeitsplatzvernichtung.
Also die Industrie 4.0 kann man, ich meine, jetzt hier und heute können wir es, glaube ich, nicht intensiv ausführen. Das war meine Position. Natürlich, es gibt auch immer parallel Arbeitsplatzvernichtung und neue Arbeitslose. Aber in Summe gibt es, bezogen auf Deutschland, wie gesagt, in einzelnen Regionen ist es natürlich teilweise katastrophal, wenn dann ein großer Betrieb schließt. Das ist klar. Und dann heißen die Zahlen in der Konsequenz eigentlich nur, okay, du musst jetzt nach Bayern ziehen, dann hast du eine bessere Chance. Aber in Summe ist es so, dass es momentan noch einen Anstieg der Arbeitskräfte gibt, auch in diesem industriellen Sektor in Deutschland. Das würde ich schon so sagen, statistisch begründet.
Steht keiner mehr auf der Liste.
Also ein Argument, warum Deutschland weiterhin ein Industrieland ist, ist ja auch dieser hohe Export. Also eine Exportquote vom Gesamtwirtschaftsleistung über 40% ist Export. Exportiert werden industriell gefertigte Güter, ganz überwiegend. Du exportierst keine, was weiß ich, Gesundheitspflegeleistung oder sonst irgendwie was, sondern es werden produzierte Güter eben exportiert. Deswegen hebt sich Deutschland dann mindestens noch ab von anderen Konkurrenten, wo die industrielle Produktion zurückgeht. Bis jetzt ist sie hier immer noch gestiegen.
Ich möchte gerne noch was sagen, es geht aber nicht nur, sicherlich ist Deutschland manchmal Exporteur Nummer 1, aber es geht hierbei nicht nur um die Qualität, was vielleicht mal an Gütern rausgeht, sondern letztendlich das Entscheidende, überhaupt so viel exportieren zu können, ist der Preis. Und der Preis ergibt sich zum Beispiel aus den gedrückten Löhnen und so weiter. Ja, das ist ja das Entscheidende. Und deswegen stehen sie so gut da, sage ich mal, nach außen. Aber die Menschen, die das vollbringen und so weiter, ja, die versuchen etwas zu verändern, die haben es eben schwierig. Und wenn man bestimmte Bereiche in der Wirtschaft mal wegfallen lassen würde, was eigentlich auch notwendig ist, ich sage mal zum Beispiel die Rüstungsindustrie, Deutschland macht ja gar nicht so viele Wagen und in andere Länder, in dort wo gerade hinschicken und so weiter, die ja die Probleme eigentlich wieder zurückbringen nach Deutschland auf eine andere Art und Weise. Was dann die eigenen Leute, sag ich mal, bezahlen, sag ich mal, die hier leben.
Nur noch und dann würde ich vorschlagen, dass wir weitermachen mit dem Referat. Ich werde
nochmal auf die Vorbildung eben sagen. Ich glaube, dass die Zahlen ganz wichtig sind hier, weil die Zahlen ja genau, gegen diese uns vorgemachten Entwicklungen ein bisschen. Ich kenne zum Beispiel auch diese Aussage, dass ich auch sehe, dass die Arbeiterklasse mengenmäßig immer weniger wird, dass der Industriearbeiter eigentlich gar nicht mehr da ist, dass Deutschland ein Dienstleistungsland immer mehr wird, dass praktisch die Arbeiterklasse, wie wir uns sie vorstellen, eigentlich nach und nach ausstirbt. Auch mit dem Industrie 4.0 ist ja auch praktisch an die Wand gemalt, es werden hunderttausende Arbeitsplätze wegfallen und am Ende arbeiten nur noch Robotermaschinen. Aber eben die Zahlen zeigen was anderes auf. Es zeigt sehr wohl auf, dass Deutschland noch primär Industrieland ist, dass sehr, sehr, sehr viele Millionen von Arbeitern und Maschinenstimmen arbeiten. Und ich glaube, das sind Zahlen ganz wichtig, weil dieser Effekt, dass jetzt massenweise deutsche Unternehmen einfach mal nebenbei so zack fünf Fabriken hier abbauen, woanders aufbauen, das können sie ihnen nicht Es kommt immer wieder zur großen Meldung, Siemens baut ab, Bombardier schließt ein Werk in Aachen, das sind Hammerschläge, weil ganze Regionen einmal Aachen an die Wand gestellt sind. Wenn man da auf einen Schlag, was etwa 500 Leute arbeitslos sind, aber im Großen und Ganzen gesehen, schafft das deutsche Kapital nicht, das so zu machen. Weil in den anderen Staaten fehlt die Infrastruktur, da fehlen die ausgebildeten Arbeiter, da fehlt die Sicherheit, da fehlt der gesamte Staatsapparat im Hintergrund. Und deshalb muss man eigentlich sagen, Arbeiter, lasst euch doch nicht die Angst einjagen durch diese Gespensterindustrie 4.0 oder halt Verlagerung ins Ausland, die findet so nicht statt. Und diese Erpressung, es wäre eigentlich gegenstandslos. Und deshalb sind die Zahlen auch so wichtig, hier an die Wand zu machen, dass sie halt nicht in der Lage sind, die ganze Produktion auszulagern. Das können sie überhaupt gar nicht. Und sie machen das auch nicht. Und wenn sie es könnten, das ist vielleicht ein Hauptargument, dann würden sie es von heute auf morgen tun, wenn sie auch nur einen Cent einsparen könnten und ihre Profitrate erhöhen können durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen, dann würden sie es von heute auf morgen tun. Und das ist ja einer der Haupterpressungsmittel. Ja? Bei mir im Betrieb arbeiten die Arbeiter alle 3 Wochen schon länger am Tag. Alle haben weniger Lohn als ihre Kollegen im Westen mit der Begründung, Leute, Osten hier, Berlin, ihr seht schon, die ganze Industrie verschwindet. Schützt euren Standort, legt lieber an der Kohle weniger ans Feuer, geht nach Hause mit einer Stunde weniger, aber dafür bleibt der Standort hier halt. Das ist einfach eine Erpressung, die einfach einen Hintergrund hat. Brose macht Profite ohne Ende, die Maschinen brummen, die Aufträge brummen, die arbeiten in 4 Schichtsystemen, ja. Es stimmt einfach nicht. Und das sind die Zahlen auch so wichtig, ja. Deshalb der Punkt, dass hier massenweise überall Fabriken schließen und woanders aufgebaut werden, der Punkt ist einfach nicht da. Aber in den Köpfen der Arbeiter, und der Vorbild recht, ist sehr wohl da. Die können wir uns Fabrik schließen. Wir geben dem alles in Kauf.
Ich wollte die Diskussion jetzt eigentlich an der Stelle schließen. Ist das für dich in Ordnung? Wir können ja vielleicht im Anschluss zum Referat nochmal über den Punkt
sprechen. Ich wollte noch Aspekt zu meinen Vorrednern sagen.
Ist das für dich in Ordnung? Ich würde, wie gesagt, ich frage noch kurz. Ja, bitte.
Der einzelne Kapitalist wird, wenn er einen Cent einspart, nur in den Rasch schmeißen. Der Gesamtkapitalist wird das nicht können. Er kann es nicht. Ja? Wenn man überlegt, wie der Mehrwert entsteht. Der Mehrwert entsteht nach wie vor durch lebendige Arbeit. Also braucht der Gesamtkapitalist lebendige Arbeit. Wo er die einsetzt, wie er die einsetzt, ist schiedigkeit. Der Gesamtkapitalist kann niemals ohne, ich sag's mal mit meinem sozialistischen Wort, ohne den Werkstätigen existieren. Der ist er klappisch. Der ist die Gesellschaft beendet. Das ist ein entscheidendes Argument dafür. Ohne Arbeit sicher nicht bieten lassen zu werden. Der wird gebraucht. Als zumindest der Gesamtkapitalist. Nicht mehr.
Gut, gerade in Anbetracht der Zeit würde ich euch bitten, jetzt eure Fragen und Kommentare bis zum Ende des Vortrags für euch zu merken. Und wir würden dann die Diskussion im Anschluss machen, sonst wären wir, glaube ich, heute nicht fertig.
Gut. So. Also, komplex zusammenzufassen erst nochmal. Was haben wir kennengelernt? Ein Großteil der Erwerbslosen, offiziellen Arbeitslosen, ist abgeschrieben. Gesellschaftlich vom Kapital abgeschieden. Die Zahl der verwertbaren Arbeitslosen aus Sicht des Kapitals, klar, bewegt sich Richtung 1 Million. Das ist das, wie die das sehen. Das ist ja erstmal die relevante Betrachtung, auf die wir uns hier begeben haben. Dann haben wir die Ausbildungsplätze, was schon erwähnt, und die hohe Zahl der fristeterstellenden Leiharbeit wirkt sich letztendlich auch wieder negativ jetzt auf diese Situation fürs Kapital aus, weil eben nicht ausgebildet wurde. Und im Hinblick auf die DDR haben wir noch den Sonderaspekt des drastischen Geburtenrückgangs, der sich jetzt auswirkt, weil diese Arbeitskräfte, also da halt die Zahl der Arbeitskräfte, die neu eintreten wollen, massiv zurückgeht. Was hat das Kapital nun für Auswege, die es so vorschlägt? Ältere arbeiten mittlerweile länger. 53% der über 60-Jährigen sind erwerbstätig. Das ist deutlich mehr als vor einigen Jahren in Deutschland. Und es ist der zweithöchste Wert in der EU. Ja, also wir haben sehr fleißige, kurz vor der Rente stehende. Die durchschnittliche Gesamtdauer der Erwerbstätigkeit von Männern geht über 40 Jahre. Das sind 2 Jahre mehr als der EU-Durchschnitt. Also die Deutschen arbeiten länger und auch
gerne wahrscheinlich mehr als in der EU. Ja, wir sind halt fleißig. Ja. Und die Zahl der arbeitenden Rentner, jetzt im Ernst wieder zurück, seit 2005 hat sich verdoppelt. Die Rentner, die arbeiten, also die sind ja schon 14% der Rentner arbeitet.
In welchem Land der EU ist der höchste Rentenanteil?
Okay. Ich glaube die Niederlande, aber ich wüsste jetzt nicht, was das für unsere. Das heißt, und viele Unterlagen in dem Zusammenhang, die ich mir angesehen habe, spricht, die bilden ganz komische Gruppen. Die bilden eine Gruppe von Erwerbstätigen von 15. Das kann man ja noch verstehen, weil da könnten sozusagen die Leute anfangen. Wäre jetzt relativ früh für Deutschland, aber okay, bis 74. Ja? Also in diese Studie, der Vorausberechnung, die ich vorhin hatte, wo wir gesagt haben, es wird weiterhin ein Problem werden. Und selbst wenn wir 200.000 Zuwanderungen haben, geht immer auf die Gruppe bis 74. Weiterer Aspekt ist die höhere Erwerbstätigkeit von Frauen. Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben sich ja ein bisschen verbessert in den letzten Jahren. Das gehört mit in diesen Kontext. Und auch wieder längere Arbeitszeiten. Da gibt es in diesem Weißbuch Arbeiten 4.0, was die Bundesarbeitsministerin Nahles vorgestellt hat, den schönen Satz, 8-Stunden-Tag passt nicht in das digitale Zeitalter. Da sind wir wieder sozusagen schon mal bei der Ansage, was in Richtung Industrie 4.0 denn gemeint ist. Das Ganze ist wunderschön und ausführlich in der Katz 358, also in der aktuellen, vom Ludwig aufgearbeitet worden zum Thema Weißbuch Arbeiten 4.0. Offizielles Papier der Bundesregierung. Auch den Artikel würde ich sehr empfehlen. Insgesamt gelingt es dem deutschen Kapital unverändert, hoher Krisengewinner zulasten der Euro- und EU-Länder zu sein. Haben wir schon erwähnt. Zeitgleich gibt es immer auch die Situation, dass einzelne Monopole sich in der Krise befinden. Da haben wir im Moment vorrangig auch die Banken und die Energiekonzerne erkannt. Und die Haushaltsausgaben haben sich stark verschoben. Wohnen, Energie und Gesundheit verlangen einen viel höheren Anteil des Einkommens als noch vor einiger Zeit. Das ist letztendlich auch ein Ausdruck von Fäulnis. Und die Arbeitslosigkeit teilt sich stärker nach Staatsbürgerschaft und nach Qualifikation. Entsprechend. In Teilen gibt es meiner Meinung nach einen Fachkräftemangel mit allen Widersprüchen, die wir hier diskutiert haben. Und die Arbeitskraft kann besser verkauft werden in diesem Teil, was Chancen bietet für den ökonomischen Kampf. Der aber natürlich kein Automatismus darstellt, das ist klar. Und das Kapital will das Ganze ausgleichen durch Beschäftigung von Frauen, mehr Beschäftigung von Frauen, mehr Beschäftigung von Älteren und Zuwanderung und auch Verlängerung der Arbeitszeit pro Tag, Woche und Gesamtjahren, zumindest für die Gruppe, die sie als verwertbar ansehen. Das ist aus meiner Sicht die eindeutige Beschreibung der Situation. Das heißt nicht, dass, wie es auch gesagt worden ist, es Arbeitsplatzvernichtung gibt und eben diese riesige Gruppe, die abgeschrieben ist vom Kapital. Aber für diejenigen, die sozusagen da noch drunter, das ist natürlich im Hinblick auf die Fragestellung, wer kann die Dinge entscheidend verändern, die Arbeiterklasse, dafür ist es natürlich erstmal sehr relevant. So. Pause. Ach nee, Pause hatten wir schon. Dann würde ich jetzt soweit erstmal schließen. Dankeschön.
Gut, dann wollen